Hallo und herzlich willkommen zum The Diner Podcast Data and Coffee. Mein Name ist Claudia Zotzmann-Koch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Vor allem auch über das positive Feedback zur letzten Folge mit Manuel Artug, aka Honkhase, über KI und was ist alles Hype, was können wir tatsächlich davon erwarten und ein unaufgeregtes Gespräch darüber, ja, womit wir es eigentlich tatsächlich zu tun haben, ist offenbar sehr gut angekommen, das freut mich sehr und ich glaube auch, dass wir da wirklich viel mehr Ruhe in diese ganze Thematik reinbrauchen und jetzt nicht noch irgendwie den Crypto-Pros und wer auch immer sich da gerade alles draufstürzt auf den Hype, den noch hinterher zu rennen. Ja. heute geht es um digitale Bildung. Und da haben wir ein Gespräch aufgezeichnet mit Inga Klaas bereits im April 2024. Und dieses Gespräch ist super spannend, wie ihr gleich hören werdet. Denn es geht darum, ja, mit welchen Themen haben es Kinder und Jugendliche im digitalen Raum eigentlich überhaupt so zu tun? Mit welchen Problemen kämpfen die da eigentlich? Was kann man halt auch daraus lernen? Was können vor allem auch Eltern und Lehrer? Wie man Dinge vielleicht besser machen kann anhand des Beispiels in der Schweiz oder auch, ob es ein Schulfach Leben geben sollte. Das hört ihr jetzt. Viel Spaß.
Fangen wir einfach mal an. Wir sind ja jetzt hier im Podcast. hallo Inga Klaas.
Hallo.
Du machst Dinge mit digitaler Bildung. Und aus Transparenzgründen sage ich jetzt, wir haben uns schon mal einmal unterhalten und zwar ging es da ja um das Buch Women in Tech. Da habe ich ja meinen Fragebogen dir vortragen können und das war dann so spannend, dass wir beschlossen haben, wir machen da nochmal eine Podcast-Folge dazu. Und du hast ganz viele spannende Dinge erzählt, was dir halt so im Schulalltag und so weiter auch begegnet. Du bist aber keine Lehrerin, sondern du wirst da extern zugeholt. Und jetzt bin ich gespannt, was du erzählst. Wie ist das da überhaupt zu gekommen?
Das ist eine lange Geschichte.
Wir haben Zeit.
Das ist gut. Die Geschichte, oh Gott, ist immer schwierig. Ich erzähle sie am besten von hinten her. Und dann kommt man meistens so an die Stationen auch dran, die dafür relevant waren, dorthin zu kommen. Aktuell bin ich tatsächlich in einem Verein tätig, das Medienkompetenzteam hier in Karlsruhe, Deutschland. Und wie du gesagt hast, wir machen viele Veranstaltungen vor Ort in Schulen zum Thema digitale Medien. Und digitale Medien beinhaltet, ich sage immer, alles, was irgendwie Strom und Internet hat und mit irgendjemand kommunizieren kann. Also Schülerinnen und Schüler können beliebige Fragen stellen in unseren Workshops. Das ist wirklich so der Kern unserer Tätigkeit. Das war uns auch immer das wichtigste Anliegen, dass wirklich die Kinder- und Jugendlichengeneration über das normale Nutzen hinaus lernt, was in dieser digitalen Welt so vor sich geht. Na klar, ein Smartphone kriegt jeder angeschalten, ein Tablet kann auch jeder benutzen. Aber was wirklich dahinter steckt, das wissen halt viele nicht. Und an den Punkten arbeiten wir in sehr vielfältiger Weise und sind deswegen natürlich auch an das Thema digitale Bildung gekommen. Zusätzlich wurden wir als Eltern, die wir viele sind in unserem Verein, natürlich während der Corona-Zeit auch in das Thema Fernunterricht mit reingeschmissen. Da gab es auch noch, aber die Geschichte können wir vermutlich separat nochmal erzählen, was damals in Baden-Württemberg mit Microsoft passiert ist. Also es gibt so ganz viele Berührungspunkte in meinem Alltag, weswegen digitale Bildung mittlerweile eines meiner Themen ist, obwohl ich von Studienseite her tatsächlich auch aus dem Bereich Geisteswissenschaften komme, nämlich Geografie und Politikwissenschaft studiert habe. Dieses Feld aber auch schon sehr lange hinter mir gelassen hatte und während des Studiums schon in die IT-Branche eingestiegen bin. So, jetzt haben wir so den hintersten und den vordersten Teil beleuchtet und dazwischen ist aber auch noch sehr viel passiert.
Also vom hintersten Teil, ne? Also ich bin ja nach wie vor total begeistert. Du hast ja deine Magisterarbeit damals über Geografie und das Internet geschrieben.
Ja.
Und das im Jahr 2000, also super, super spannend.
Genau, war auch so eine zufällige Fügung damals, dass mir einfach ein Kommilitone über den Weg gelaufen ist, der ja auch hier aus der Karlsruher Ecke kam und sehr früh in diesem erste E-Mail-Netze-Thema unterwegs war, also so ein richtiger Nerd, wo ich auch immer noch nicht so genau weiß, wie der im Geografiestudium landete, aber egal, wir hatten uns auf jeden Fall dann sehr viel ausgetauscht über die technischen Sachen, die mich auch schon immer wahnsinnig interessiert hatten. Und klar, dann kam Ende der 90er dieses Thema Internet einfach auf und wurde immer populärer und wir hatten in der Geografie ohnehin schon immer einen sehr starken technischen Schwerpunkt durch die Geoinformationssysteme. Also man war da tendenziell vermutlich näher dran als die Philosophen zum Beispiel.
Möglich.
Das heißt, unsere Professoren waren auch schon immer sehr technikaffin, sowohl damals auch aus didaktischer Sicht. Also auch da wurden schon so viel wie möglich digitale Medien genutzt und auch Inhalte produziert. Als auch natürlich für mich dann spannendes Thema Internetinfrastruktur und gesellschaftliche Auswirkungen. Und das ließ sich dann tatsächlich in dieser Magisterarbeit sehr gut verarbeiten. Die stand mir tatsächlich auch so ein bisschen wie ein Berg vor der Tür, dieses große Werk, was man da schreiben musste. Und dann dachte ich, okay, wenn schon, dann wenigstens über was, was richtig cool ist. Und so ist dann diese Arbeit draus geworden.
Schade, dass ich war ja ein bisschen später dran als du. Ich habe ja 2004 geschrieben, 2005 war ich dann halt fertig, habe abgegeben. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Ich habe tatsächlich über Naturphilosophie der Frühromantik und Schelling geschrieben. Also
Wow.
zum Thema, was Philosophen mit dem Internet machen, bin ich erst später gekommen. Ja. Nee, aber super spannender Hintergrund auch. Das heißt, du hattest da dann halt auch ein technisches Interesse schon recht früh. Und wie hast du das dann weiter verfolgt? Also jetzt einmal so, wie bist du eigentlich dahin gekommen, was du jetzt machst?
Auch das war hauptsächlich wieder eine zufällige Begegnung in meinem Leben. Eine gute Freundin hatte einen neuen Freund angeschleppt, der damals ein IT-Kleinunternehmen gegründet hatte im Ingenieursbereich und jemand gesucht hatte, der die technische Dokumentation für seine Software schreibt. Und in der Zusammenarbeit stellte sich einfach immer mehr raus, man kann zwar ein Handbuch schreiben, wenn die Software aber nicht gut ist, wird auch das Handbuch nicht gut. Das heißt, das waren so meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Usability. Wir haben dann auch sehr viel zusammengearbeitet in Richtung, wie lässt sich die Software denn von der Bedienung her noch vereinfachen, sodass man im Handbuch keine 10 Seiten drüber schreiben muss, sondern vielleicht nur eine halbe. Und genau, so bin ich über das Thema technische Redaktion relativ schnell an das Thema User Interface Design gekommen, und mit eben dem Schwerpunkt damals noch auf Usability. Es kam ja noch mehr aus dem eher ingenieurslastigen Bereich, dass man halt wirklich versucht hat, die Bedienung von Geräten und Software zu vereinfachen. Es hat sich dann über die Jahre weiterentwickelt in Richtung User Experience Design, also wirklich im Vorfeld von Projekten auch die Bedarfe von Anwenderinnen und Anwendern erfassen. Gemeinsames Design. Es gibt heute sehr viele moderne Begriffe dafür. Wir haben es vor 20 Jahren schon gemacht. Also alles, was aus dem Bereich Co-Design, Co-Working damals auch kam, hatten wir auch da schon in Usability-Tests, Fokusgruppen, Interviews verarbeitet und natürlich auch immer regelmäßig mit der Zielgruppe dann getestet. Und so bin ich dann irgendwann in Karlsruhe gelandet, tatsächlich bei einem großen Hosting-Unternehmen. Da gibt's nur eins, deswegen weiß man vermutlich, welches das ist. Und ja, habe mich da einfach auch weiter spezialisiert, eben in die Richtung User Experience Design. Habe dort auch das erste UX-Team gegründet, also auch die strategische Ausrichtung des Teams ausgearbeitet, das Team aufgesetzt, das Team im Unternehmen platziert, was schon immer ein wahnsinnig schwieriges Thema war, weil es natürlich immer als was Optionales irgendwo auch gesehen wurde. Naja, wenn
So
die Zeit.
Datenschutz.
Ja, genau, daher kenne ich das. Wenn Geld oder Zeit knapp war, dann war das UX-Team das Erste, was irgendwie rausfiel. Aber wir haben uns da einfach sehr prominent auch platziert im Unternehmen, haben auch die Vorteile gezeigt und dadurch konnten wir uns auch gut etablieren. Genau, also das war dann so der berufliche Weg, den ich auch lange Zeit gegangen bin. hatte mich dann irgendwann auch selbstständig gemacht. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, weil es einfach in Vereinbarung mit dem Familienleben dann einfacher war, nicht in einer Festanstellung Führungsposition zu sein, sondern sich eben seine Zeit selber einteilen zu können. Und genau, das habe ich auch noch eine ganze Zeit lang gemacht, bis dann, ja, tatsächlich dieser Verein kam vor 5 Jahren. Das hatten dann frühere Kollegen eben auch aus dem Unternehmen zusammen mit mir gegründet. Und wir sind immer mehr in das Thema dann eingetaucht. Und wenn man dann irgendwann sieht, was man Gutes an Schulen auch tun kann und wie groß der Bedarf auch damals 2018 schon war, war irgendwann einfach klar, wir lassen das andere jetzt einfach sein, wir konzentrieren uns jetzt darauf und ziehen das auch durch. Und mittlerweile ist es ja meine Haupttätigkeit und ich möchte sie tatsächlich auch nicht mehr eintauschen gegen was anderes.
Das finde ich super spannend. Also wir haben ja hier auch ab 2016 Chaos macht Schule gemacht. Also das ist ja dann halt immer so, dass Menschen, die halt dann ehrenamtlich da reinkommen und dann halt mal für 1-2 Stunden mit den Kindern, Jugendlichen, halt teilweise auch mit den Lehrenden da halt Workshops machen. Mich hat das damals tatsächlich ziemlich frustriert irgendwie so auf Dauer, weil ich immer das Gefühl hatte, wir nehmen uns da jetzt gerade einen halben Tag frei oder auch vielleicht mal einen Tag. Teilweise reisen wir da auch noch an. Also wenn wir halt dann hier aus der Stadt raus in die Umgebung sind, innerhalb unserer Freizeit bekommen da halt auch nichts für bezahlt. Ja, also wirklich komplett Ehrenamt. Und andere Leute verschludern halt in ihrem Hauptjob für viel Steuergeld Dinge, wo ich mir dann immer gedacht habe, so, das ist ein totales Unverhältnis. Ihr werdet jetzt aber dafür bezahlt.
Genau. Also
schon mal was.
Produktmanager, die wir so von Hause aus sind, die meisten von uns, hatten wir das schon relativ früh auch immer uns strategisch überlegt, wo wollen wir denn hin und wie kommen wir dahin? Und wie du sagst, wenn du das nebenbei versuchst, ehrenamtlich zu machen, kann man mal im Monat vielleicht 3-4 Veranstaltungen machen, aber man kriegt nie irgendwie diese Abdeckung, die man hätte, wenn man eben eine Vollzeitkraft im Verein hat. Und so war relativ früh für uns schon klar, wir müssen den Verein irgendwie so aufstellen, dass wir hauptberuflich dort arbeiten können. Wir sind jetzt aktuell so weit, dass wir 2 Halbtagsstellen haben, also von Vollzeit sind wir leider immer noch entfernt. Aber nur dadurch können wir es auch ermöglichen, in die Schulen zu gehen. Wir hatten es versucht, mit Ehrenamtlichen eben auch umzusetzen, aber wer hat schon morgens Zeit? Das ist so unser Hauptproblem. Wir können natürlich wir können Veranstaltungen am Wochenende machen, da ist die Schule aber leer. Das heißt, unsere Hauptzeit ist einfach morgens und das kriegt man mit Berufstätigen einfach nicht hin. Und auch Studenten haben wir mit an Bord geholt, aber auch die haben natürlich nur eingeschränkt zu diesen Zeiten oder sind zu diesen Zeiten nur eingeschränkt verfügbar. Und deswegen hatten wir früh auch Kontakt bekommen hier in Karlsruhe zu den öffentlichen Stellen, das Jugendamt, Kinderbüro im Jugendamt. Was hier die Familienbildungsfunktion übernimmt, ist ja ein gesetzlicher Auftrag, dass der Staat Bildungsmöglichkeiten für Familien anbietet. Und im Rahmen dessen konnten wir eben Teile unseres Angebots schon früh auch gegen ein Entgelt zur Verfügung stellen. Das heißt, wir sind natürlich mittlerweile im finanzierten Bereich. Das bedeutet aber eben auch, dass wir zu Hochzeiten 4 bis 5 Schulworkshops pro Woche machen können, zuzüglich eben dann noch begleitende Elternveranstaltungen oder wir machen auch einen digitalen Elternabend. Den hatten wir zum Glück vor Corona schon technisch aufgesetzt. Der lief also schon, als alles zusammenbrach. Den machen wir auch immer noch weiter und picken uns da dann immer spezielle Themen raus, um da damit einfach auch über die Region raus Menschen damit zu erreichen.
Ich hake jetzt da gerade noch mal nach. wir haben damals die Erfahrung gemacht, dass die Schulen uns sehr, sehr gerne eingeladen haben, also weil es ja nichts gekostet hat. Also es hat auch die Schulen nichts gekostet. Ihr seid jetzt finanziert auch teils von den Schulen oder kommt das dann vom Ministerium oder so?
Da gibt's ganz unterschiedliche Konstellationen. Es gibt meistens Zuschüsse von der Kommune, also die Stadt gibt eben in ihrer Aufgabe der Familienbildung dort Geld mit dazu. Wir haben mittlerweile in unserem Bundesland Schulsozialarbeit an allen weiterführenden Schulen, zum Teil auch an den Grundschulen, die ebenfalls über ein Budget verfügen. Das heißt, die bezahlen häufig dann Teile der Veranstaltung. Es gibt aber auch Schulen, die stemmen das komplett selber. Wenn wir Privatschulen zum Beispiel haben, da gibt es dann Fördervereine. Also daran scheitert es eher selten. Wir hatten es auch schon, dass Schulen gesagt haben, so Geld ist alle, wir können nicht. Aber in den meisten Fällen schaffen wir es tatsächlich, da eine Finanzierung hinzubekommen. Mhm. Manchmal kriegen wir auch Spenden, größere Mengen an Spenden, die wir dann wirklich als Paket auch an die Schulen rausgeben können. Wir sind ja überwiegend hier lokal unterwegs im Raum Karlsruhe. Das heißt, wir kennen auch die Schulen, die einen größeren Bedarf haben. Wir versuchen dann auch wirklich gezielt an die Schulen zu gehen, wo wir wissen, okay, da drängt es jetzt als Thema. Können aber mittlerweile schon eine ganz gute Abdeckung hier liefern.
Was ziemlich cool ist. Also auch, wenn sich das Ganze dann halt auch wirklich sinnvoll trägt. Also, ja.
Schön. Also wie in allen Non-Profit-Organisationen lebt man natürlich auch von Projektförderung zu Projektförderung. Wir machen parallel noch Erasmus-Plus-Projekte, die uns halt auch nochmal so eine gewisse Finanzierung mitbringen und uns eben auch erlauben, inhaltlich an den Themen weiterzuarbeiten. Aber klar, es kommt natürlich deutlich mehr zusammen an Aufwand als die Halbtagsstelle, die bezahlt ist. Aber momentan ist es okay. Also es ist für mich ein Modell, womit ich leben kann und was mir einfach auch so eine große Zufriedenheit durch den Job gibt, dass ich sage, diese Einbuße nehme ich gerade mit hin. Mal schauen, wie lange es noch geht.
Was bringt denn diese große Zufriedenheit?
Die große Zufriedenheit bringt vor allem die Erfahrung, in eine Schulklasse zu gehen und mit einem Thema willkommen zu sein und die Kinder und Jugendlichen nachher mit einem Erkenntnisgewinn rausgehen zu lassen. Also egal, mit welchem Thema wir in die Schulen reingehen, es sind immer Themen, wo die Kinder und Jugendlichen massiv viel Fragen dazu haben, die sie aber im normalen Schulalltag und auch meistens zu Hause nicht beantwortet bekommen. Und so sind wir halt wirklich an dem Punkt angekommen, dass der Mehrwert sehr transparent wird, wenn man aus so einer Klasse rausgeht. Dass auch Leute hinterher nochmal kommen und sagen so, hey, cool, dass wir darüber mal sprechen konnten. Ich komme viel an Schulen, wo ich dann auch im Jahr vorher zum Beispiel schon war. Auch da kommen immer wieder Kinder und sagen so, oh, Frau Klaas, übrigens, ich habe da nochmal nachgeschaut. Also wir kriegen relativ oft Feedback, dass es eben eine Bedeutung hat im Leben der Kinder und Jugendlichen. Und damit kann ich extrem gut leben.
Das klingt dann auch wirklich gut, ja. Was sind denn so die Themen, mit denen ihr da reingeht?
Ja, auch das, jetzt kommen wir so Richtung digitale Bildung, das große Spannungsfeld, in dem wir unterwegs sind. Wir hatten eigentlich gestartet mit dem Vorhaben, wir gehen da hin und bringen denen Programmieren bei und irgendwelche Mikrocontroller-Sachen, cooler Tech-Shit. Sind dann aber sehr schnell auf dem Boden der Tatsachen gelandet, dass halt das drängendste Problem in den Klassen wirklich war, das soziale Miteinander im Umgang mit digitalen Medien. Das heißt, wir sind schnell davon abgekommen, eben über Technik zu sprechen und haben dann als erstes einen Workshop für fünfte Klassen aufgesetzt, wo es um das Thema ging, Klassenchat, Prävention von Mobbing, Prävention von Cybergrooming. Das war auch so eines der Erkenntnisse aus den ersten Workshops, dass die Kinder wahnsinnig viel in Kontakt gekommen sind, damals schon mit unbekannten Leuten im Netz und eben tatsächlich auch übergriffigem Verhalten im Netz. Und deswegen haben wir dann auch sehr schnell unser Angebot ausgedehnt auf Klassen 4 zuerst und in Klasse 3. Also wir sprechen dann von 8-9-Jährigen und haben dort ein Präventionsangebot zusammengestellt, was die Kinder davor schützt, vor diesen Kontaktaufnahmen im Netz. Und da sind wir auch wieder im Bereich Datenschutz natürlich mittendrin. Das heißt, wir erklären immer als erstes den Unterschied überhaupt mal von öffentlich und privat, weil das auch so ein Thema in dem Alter noch ist, was die Kinder noch nicht natürlich verinnerlicht haben, dass es eben Dinge gibt, die behalte ich besser für mich und andere Dinge, die kann einfach jeder wissen. Also damit steigen wir ein und sprechen dann auch am Beispiel Internet darüber, welche Teile jetzt eben privat sind. Das heißt, es sehen nur wenige Leute und welche Teile öffentlich sind. Mittlerweile haben wir einen sehr großen Erfahrungsschatz, was Social Media angeht in den Altersgruppen. Das heißt, TikTok, YouTube, sind die natürlich alle unterwegs. Deswegen rennen wir da eigentlich offene Türen ein. Das heißt, wenn ich anfange, von privat und öffentlich zu sprechen, sagen die Ersten immer schon, ah ja, ich kann ja mein Profil auf öffentlich und privat stellen. Wenn ich dann frage, so, steht's auf privat? Nee, dann sieht's ja keiner. Also das ist so der Themenkontext, wo wir einsteigen. Dann üben wir wirklich ganz konkret, wie schütze ich meine persönliche, oder was sind überhaupt persönliche Daten, die ich schützen sollte? Also Name, Adresse, Telefonnummer. Wir machen dann immer so eine kleine Übung, wo es darum geht, stell dir vor, du machst jetzt ein Profil auf irgendeinem sozialen Netzwerk und du suchst dir jetzt ein Bild aus. Und dann können sie sich wirklich aussuchen, malen sie was, kleben sie irgendwie einen Sticker drauf und daran besprechen wir dann eben, in deinem Alter bitte noch kein Foto von deinem Gesicht oder von dir als Ganzes, an dem man einfach erkennen könnte, wie alt du bist. Auch Profilnameneinstellungen. Viele kommen dann, aber mein WhatsApp heißt so wie ich. Ich so, ja, dann geh noch mal gucken. Weil mittlerweile kann man ja zum Beispiel auch die Telefonnummer bei WhatsApp verbergen. Solche Dinge sprechen wir dann durch, wie man sich einfach vor einem zu öffentlichen Profil schützen kann. Und dann setzen wir eben darauf auf, warum ist das überhaupt wichtig? Und dann kommen wir eben an das Thema Cyber-Grooming, auch Thema Cyber-Mobbing, Bild- und Videorechte. Und all das kriegen wir dann in 2 Doppelstunden unter. Und wie gesagt, idealerweise in Klasse 3. Die meisten machen es in Klasse 4, weil es in Klasse 3 Prävention meistens hier im Bundesland zumindest gegen sexuellen Missbrauch haben. Und dann dockt es aber auch perfekt thematisch natürlich an, wenn die Kinder das Vorwissen schon haben. Also auch da setzen wir dann drauf auf und genau, haben dann zumindest ein grundlegendes Paket geschnürt, was die Kinder zum einen selbst schützt, was aber auch die Gruppe schützt vor übergriffigen Verhalten in Klassenchats. Wenn wir Zeit haben, machen wir auch noch so eine kleine Runde mit Klassenchat-Regeln. Was hättet ihr denn gern, wie man miteinander umgeht? Wie kann man das auch regeln, dass ein guter Umgang dort ist? Und damit unser Ziel wäre immer gewesen, dieses Programm wirklich in allen Grundschulen in Karlsruhe durchzuziehen. Wir haben aber mal durchgerechnet, dass wir allein dafür 4 Vollzeitkräfte bräuchten. Also wir sind weit davon weg. Aber zumindest ein stabiler Teil der Grundschulen kriegt dieses Programm mittlerweile jedes Jahr mit.
Super. Das ist echt toll. Ja. Ich glaube, das ist auch bitter nötig.
Total. Und daraus ergeben sich dann eben für die älteren Kinder und Jugendlichen dann weitere Themen. Das Thema Klassenchat, das zieht sich durch. Also wir haben jetzt wieder nochmal ein neues Workshop-Konzept ausgearbeitet, wo es um das Thema illegale Inhalte in Klassenchats, generell Thema Recht im Netz, was gilt eigentlich, und das Thema Pornografie und frauenfeindliche Influencer im Netz. Brennt auch gerade, spricht aber auch niemand mit den Kindern drüber. Da haben wir gerade einen Pilot gefahren in der 8. Klasse. Ich glaube, ich hätte noch 3 Stunden länger dort bleiben können und wir hätten immer noch nicht über alle Fragen gesprochen. Also das war wirklich richtig gut, weil die sind natürlich gerade bei uns an der Altersgrenze 13, 14, wo auch das Thema Strafmündigkeit dann mit auftritt. Und da gibt's einfach einen Haufen Fallstricke, die Kinder und Jugendlichen einfach auch nicht kennen. Und woher sollen sie dann wissen, was geht und was geht nicht? Deswegen, also wie gesagt, zur Klasse 8, da gehen wir noch mit diesen juristischen Präventionsthemen mit dran. Und außenrum docken wir alles an, was irgendwie sonst noch brennt. Fake News haben wir natürlich mittlerweile auch im Angebot. Da hatten wir eine Kooperation mit der lokalen Presse hier, wo wir eine Veranstaltung zusammen gemacht haben, die dann auch zahlreiche Veranstaltungen mit gefördert haben. Thema künstliche Intelligenz kommt man ja gar nicht drum rum. Und genau so erweitern wir einfach auch kontinuierlich die Themen. Und auch das ist was, was den Job einfach so spannend macht, dass er immer wieder neue Herausforderungen bringt.
Kann ich total nachvollziehen. Also bin ja auch quasi in der Vermittlung von Digitalkompetenzen halt für andere Zielgruppe, aber genau das mit diesem, es wird nicht langweilig und jeden Tag, wenn du die Nachrichten aufmachst, denkst du dir so, ach ja, darüber könnte man jetzt eigentlich auch gleich einen ganzen Workshop machen.
Genau.
Ja, total, kann ich total nachvollziehen. Du sagtest in unserem anderen Gespräch, dass die Zuhörenden jetzt an anderer Stelle dann hören können werden. genau, wenn das Buch dann rauskommt. Sagtest du auch schon, dass die Fragen von den Kindern, aber halt auch von Eltern und Lehrenden letztendlich, also wie sich die dann teilweise unterscheiden und wo halt vielleicht auch alles nicht? Magst du da mal ein bisschen von erzählen? Ich sehe dich grinsen.
Da steige ich doch mal mit einer schönen Anekdote ein von letzter Woche. Also stellt euch eine Klasse 4 vor, die sitzt in einem Raum, da steht ein Smartboard drin. Also Smartboard mit integriertem Beamer und irgendwie wenig Steckplätzen außenrum. Ich stand also mit meinem Laptop vor diesem Ding, gucke es eine Weile fragend an, such hinten, such unten nach einem HDMI-Eingang und es war einfach nichts zu finden. Dann saß die erste Reihe schon so ein bisschen hummelig da. Dann habe ich mich umgedreht und habe gemeint, wie kriegt man denn das Ding an? Und dann hatte ich 4 Viertklässler um mich rumstehen, die innerhalb von 2 Sekunden dieses ganze Gerät aktiviert hatten, inklusive dem Login ihrer Lehrkraft. Ich so, woher wisst ihr das? Das sehen wir doch immer, wenn sie das eingibt. Das heißt, wir waren also sofort in dem System drin. Man muss dazu sagen, es ist ein gutes, abgesichertes System mit der guten PadML-Lösung, die sich komplett wieder resettet, wenn sie runtergefahren wird. Also da ist nicht viel verloren, wenn man den Login kennt. Aber die Kinder wussten das. Also die können einem ein komplettes technisches Setup einfach hochfahren, weil sie jeden Tag sehen, wie die Lehrkräfte das machen. Die Lehrkraft, die dann dazu kam, die ich dann gefragt hatte, oh, ist da irgendwo noch eine Möglichkeit, wie ich vielleicht mein Gerät damit verbinden kann? Frau Klaas, das habe ich noch nie im Leben benutzt. Und das ist wirklich so das, auf was es an Schulen bei uns gerade noch rausläuft. Wir haben eine ganz große Gruppe dort immer noch an Lehrkräften, die nicht mal die grundlegendsten Dinge kennen im Umgang mit digitalen Technologien. Die haben eigentlich alles. Also an der Ausstattung fehlt es in keiner Schule mehr. Wir hatten 2018 angefangen, also vor Corona, und da war es wirklich noch Status-Overhead-Projektor. Mehr gab es nicht. Wenn man einen Beamer wollte, dann wurde irgendwoher so ein alter Wagen gekarrt und eine richtige Projektionsfläche hatte man auch nicht. Das ist seit Corona passé. Also um Beamer muss man sich keine Gedanken machen. Das Problem ist eher, wie man an den Beamer drankommt. Also da gibt es unzählige Varianten. Aber die Lehrkräfte nutzen diese ganzen Technologien noch wirklich sehr rudimentär. Bis gar nicht. Also wir kennen viele Grundschulen, da wird vielleicht der Beamer mal benutzt, um ein YouTube-Video zu zeigen, aber ansonsten die Technologie wirklich mit zu integrieren in den Unterricht, sehe ich an ganz wenigen Schulen.
Woran denkst du, liegt das?
Die Zeit. Wenn man nachfragt, dann heißt es oft, ach Frau Klaas, ich habe doch keine Zeit, mich auch noch da damit zu beschäftigen. Und ich verstehe das auch. Das ist schwierig. Viele Lehrkräfte haben wirklich enorm viel zu tun. Plus Corona-Folgen sind einfach auch noch nicht vorbei. Das kann man nur immer wieder betonen. Die Kinder tragen noch so viel psychische, aber auch soziale Themen mit sich rum, die in den Schulalltag mit Einfluss haben und den auch beeinträchtigen, dass man natürlich ein riesiges Thema erstmal damit hat, eine grundlegende Unterrichtssituation zu schaffen. Dass man dann on top, wenn man nicht irgendwie dran interessiert ist, noch anfängt, sich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht schön wären, aber ohne die es halt irgendwie auch geht, kann ich ein Stück schon nachvollziehen. Deswegen müsste es eigentlich viel mehr Unterstützung, Förderung innerhalb der Schulen nochmal geben. Also, dass man wirklich sich gegenseitig schult. Wir sehen das öfters, dass es halt so den einen Crack, die eine Crack-Kin gibt, die dann sich wirklich mit den Dingen auskennt und auch versucht, den anderen Lehrkräften das weiterzugeben. Aber das, was man vielleicht aus einem Unternehmen kennt, auch so das gegenseitige Schulen, gerade aus der IT-Branche, da haben wir das ja ganz oft, dass eben einer sich für was interessiert und es dann den anderen weitergibt. Das ist an Schulen halt schon noch deutlich unterentwickelt. Da macht halt schon noch jeder so sein eigenes Ding. Ich hatte ja schon erzählt, ich war an einer Schule in der Schweiz zum Hospitieren bei einer Freundin, die dorthin übergesiedelt ist. Und das war zum ersten Mal für mich so das Erleben einer Unterrichtssituation, wo digitale Geräte wirklich produktiv und gewinnbringend im Unterricht auch eingesetzt werden. Das Konzept, was die haben, das nennt sich Mosaikschule. Das ist so ein bisschen wie Gemeinschaftsschule in Deutschland, also Klassen, levelübergreifend, also leistungsniveauübergreifend, aber bei denen auch noch jahrgangsübergreifend. Das heißt, es sitzen 20 Kinder aus drei verschiedenen Jahrgängen mit unterschiedlichsten Leistungsstufen in einer Klassengruppe zusammen. Und der Unterricht findet so statt, dass man sich 2 Wochenpläne macht. Also man kriegt immer die Themen für 2 Wochen und die Kinder erstellen sich dann selbst Lernpläne und die arbeiten sie dann ab. Und da ist ein zentrales Element wirklich die digitale Bildungsplattform, die sie benutzen. Dort stellen die Lehrkräfte die Materialien ein, da findet dann auch die Abgabe statt. Das Ganze ist aber wirklich nur ein Tool, was für die Bildung benutzt wird. Das ist jetzt nicht so, dass alle die ganze Zeit nur vom Computer oder vom Tablet in dem Fall sitzen, sondern man hat es halt dabei wie ein Arbeitsgerät. Und die Kinder haben das so natürlich eingesetzt, wenn halt eine Frage da war, haben sie daran was recherchiert, wenn sie irgendwas fertig hatten, haben sie das da eingegeben und abgegeben. Und das fühlte sich wirklich extrem produktiv an. Ich weiß von meiner Freundin, dass für sie der Umstieg von der deutschen Schule an die Schule natürlich eine extreme Herausforderung war, weil es ein kompletter Umstieg dessen war, wie man einen Unterricht vorbereitet. Ich durfte dann auch mal so ein bisschen reingucken in das System. Also da wird wirklich wöchentlich, zweiwöchentlich dann das Unterrichtsmodul vorbereitet. Die teilen ihre Module auch schon unter den Lehrkräften. Also das, wo man eigentlich denkt, hier, da können wir wirklich voneinander profitieren, dass nicht jeder irgendwie die 300. Unterrichtseinheit zu Gedichtsinterpretation macht. Das findet da halt schon statt, weil die zentral wirklich ihre Lektionen dann auch speichern in Modulen und die von anderen Lehrkräften dann auch benutzt werden können. Aber das war wirklich das erste Mal, dass ich es wirklich so erlebt habe, dass digitale Technologie den Unterricht bereichert, begleitet, aber nicht dominiert. Fand ich mega.
Ich seufze. Wie kommen wir da hin? Also,
Ja.
das ist, glaube ich, tatsächlich die Frage, weil so wie es aktuell ist, oder auch wie ich es jetzt halt dann in Schulen erlebe, wenn ich dann halt mal irgendwie wieder zu so einem Workshop da bin. Also, ich würde ja immer ganz gerne sagen, so kann es ja jetzt nicht bleiben. Das ist momentan eher so ein Kraut und Rüben Zwischending. Ich hoffe, dass es nur ein Übergangszustand ist. Die Frage ist, wie kriegt man das Ganze vielleicht sinnvoll umgebogen?
Ja, jetzt kommt das große Fragezeichen in meinem Gesicht, was man im Podcast nicht sieht. Ich bin auch noch völlig ratlos, wie wir dahin kommen. Vor allem, wie wir, also klar, Deutschland, föderale Struktur und jedes Bundesland macht ja noch mal seinen eigenen Kram. Ich glaube, das wäre schon mal einer der Hebel, an dem wir ansetzen müssen, dass es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, solche Dinge auf alle 16 Bundesländer verteilt anzugehen. Wir verlieren so viel Energie, wir verlieren so viel Ressourcen, wenn da jeder sein eigenes Ding strickt. Aber das ist natürlich ein riesiges Fass, das man da aufmacht. Ich befürchte auch fast, dass das in meiner Lebenszeit nicht mehr aufgemacht wird, dieses Fass. Man könnte nur daran appellieren, dass man Synergien schafft. Wir sind in sehr viel Austausch, jetzt kommt dann so langsam die Microsoft-Geschichte mit ins Spiel, mit anderen europäischen Ländern und Aktiven dort, eben über das Thema Datenschutz im Bildungsbereich. Und auch da, die grundlegenden Anforderungen sind wirklich überall die gleichen. Das heißt, man könnte selbst EU-weit vermutlich eine Bildungsplattform hinstellen, mit denen alle relativ gut arbeiten könnten. Aber organisatorisch werden wir da einfach lang nicht hinkommen. Das heißt, was man tun kann, wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, so digitale Bildung als Thema, der viel größere Entwicklungsbedarf steckt für mich im Thema Bildung und nicht im Thema Digitales. Das heißt, wir müssen erstmal das Bildungswesen dorthin bringen, dass wir wirklich eine zeitgemäße Bildung bekommen. Mein Kind ist jetzt in der 10. Klasse. Ich habe manchmal den Eindruck, der macht immer noch die gleichen Sachen, wie ich vor 30 Jahren gemacht habe. Also da hat sich in Sachen Unterrichtsinhalte, Vermittlung einfach überhaupt noch nichts bewegt. Das heißt, wir haben zu 90% Frontalunterricht, vorne steht einer und erzählt irgendwas. Mit dem Ergebnis, Vor dem Frontalunterricht sitzen Leute, die heute mittlerweile denken so, was soll ich da damit? Und eben diese Bedeutungslosigkeit, die wir ganz oft haben in den Schulen, die müssen wir dringend loswerden. Ich habe neulich in einem Elternabend hatten wir auch das Gespräch darüber, wie kann es denn besser werden? Und ich glaube, Schule wird nur dann besser, wenn Schule zu einem Ort wird, an dem gemeinsam Wissen geschaffen wird. Das heißt, Schule ist nicht mehr ein Ort, an dem eine Person, die was weiß, was beibringt an andere, die noch nichts wissen, sondern wir müssen dahin kommen, dass man lernt, gemeinsam an Wissen zu arbeiten. Weil das ist genau die Herausforderung, die wir auch gesellschaftlich an ganz vielen Themen haben, dass sich das alles so schnell weiterentwickelt, dass man gar nicht mehr sagen kann, ich bringe dir jetzt was bei, was in 10 Jahren vielleicht noch relevant ist. Also gerade wir aus der IT-Branche wissen das, wie schnell das sich verändert. Ich meine, du kannst heute was lernen und das Einzige, was immer bleiben wird, ist HTML und WordPress. Er ist immer noch eine sichere Bank. Haben Sie mich 1997 schon damit ausgelacht, aber das bleibt. Und deswegen müssen die Kinder in der Schule einfach lernen, sich Themen zu erarbeiten. Also und in Gruppen zusammenarbeiten, die K-Kompetenzen, das ist einfach etwas, worauf unsere Schulen, die klassischen Schulformen aktuell noch gar nicht drauf hinarbeiten. Und das ist aus meiner Sicht eine verlorene Zeit für die Kinder. Das heißt, wir müssen lernen, in Gruppen zu arbeiten. Wir müssen lernen, uns Dinge selber zu erarbeiten. Wir müssen lernen, kreativ Probleme anzugehen. Und eben das erreicht man nicht durch Frontalunterricht. Das ist aber auch wirklich die größte Hürde, dahin zu kommen, liegt meiner Meinung nach auch in der Lehrkräfteausbildung, weil natürlich die sehr stark dominiert ist von den Lehrkräften, die das alte System gelernt haben. Das heißt, auch da haben wir ja natürlich ein sehr streng hierarchisches System im Bildungsbereich, und die Räume sind einfach auch für die Nachwuchslehrkräfte gar nicht da, jetzt so groß mit neuen Themen zu experimentieren. Und deswegen steckt dieses System fest. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, wie wir da rauskommen. Ich sehe kleine Potenziale an einzelnen Schulen. Das heißt, wenn sich eine Schule vornimmt, diese Dinge zu adressieren, dann kann man das hinkriegen. Wir haben ja so ein paar Vorzeigeschulen auch hier in Baden-Württemberg, die sich Freiräume genommen haben und genau diese Themen mit eingliedern. Das heißt aber, es hängt immer davon ab, dass eine Person diesen Weg als richtigen sieht und diesen Weg auch für seine Organisation verfolgt. Sprich, wir brauchen Rektorinnen und Rektoren, die das sehen und dies an ihrer Schule umsetzen. Dafür gibt es Räume. Das führt aber nicht dazu, dass man das als flächendeckendes Ergebnis bekommen. Und das ist das Problem. Vielleicht strahlen diese Leuchttürme irgendwann so hell, dass andere sagen, okay, jetzt können wir nicht mehr anders. Jetzt müssen wir das halt einfach auch machen. Aber das kostet halt so wahnsinnig viel Zeit.
Ich habe mal neulich gehört, den schönen Vergleich, Leuchttürme sind ja immer das, wo man nicht hinfahren will, weil da ist ja das Gewässer so ungünstig. Reißt man sich nur einen Rumpf auf. Ungünstig vielleicht.
Kommt auf die Seite an, von der du kommst.
Das
Wenn du vom Land kommst, kann es natürlich ein schöner Aussichtspunkt sein. Aber
ist richtig,
klar.
aber dann kein Schritt weiter.
Ja, genau.
Kann das auch wieder total nachvollziehen. Beispiel dann halt aus meinem Alltag war, ich habe vor Jahren habe ich mal ein Konzept dann halt gemacht hier für LehrerInnen Fortbildung, gerade für den ganzen Bereich Digitales, ne, so einmal diesen ganzen Bereich Digitales verstehen, einsetzen können, das Ganze dann halt eben selbsttätig weiterentwickeln können für Schulklassen etc. Habe das dann hier angeboten, ne, Stadtschulrat Wien, Landesschulrat Niederösterreich, PEDAG, noch ein paar Stellen, genau, an der Uni die Fortbildung für die Lehrenden und so weiter. Und kriegte so keine Antwort, keine Antwort, brauchen wir nicht, haben wir kein Geld für, melden Sie sich in 3 Jahren nochmal, bis dahin ist hier der ganze Lehrplan schon vorgeplant. Und das ist so ein, ja, was machst du dann? Also bei mir ist das Ding dann halt einfach in die Schublade gewandert, ich habe es einfach nie wieder rausgeholt, weil offenbar ist ja kein Interesse da und jetzt schreien alle, oh mein Gott, unsere Lehrenden haben einfach, denen fehlt digitale Grundbildung. Naja, ihr hättet das ja schon haben können, so ist jetzt nicht, ne?
Und Da ist aber eine schöne Bewegung, die Open Educational Resources Bewegung. Ich meine, da kommen wir von unserer Open Source Thematik natürlich genau aus der gleichen Richtung. Und das gibt es ja jetzt mittlerweile im Bildungsbereich auch immer mehr. Weil wie gesagt, warum sollte ich zum 300. Mal eine Unterrichtseinheit zu vermutlich einem Gedicht aus... Was war dein Thema in der Abschlussarbeit? Barock-Romantik?
Naturphilosophie der Frühromantik war es.
Frühromantik, genau. Also damit liegst du ja thematisch bei dem, was heute der Großteil des Deutschunterrichts noch ausmacht. Und ja? Wenn da jemand ist, der das wirklich gut aufbereitet, ich finde, warum sollten wir dann nicht dieses Material benutzen? Die ganze Welt lernte mit Lehrer Schmidt zu Lockdown-Zeiten Mathematik. Und sorry, wenn man es halt gut erklären kann, dann ist doch das Ziel erreicht. Von mir aus sollen sie alle Lehrer-Schmidt-Videos irgendwie gucken, solange sie es nicht auf YouTube gucken, sondern auf einem Weg, der ihre Daten irgendwo schützt. Aber gerade bei Mathematik, wenn man da einen guten Weg gefunden hat, es zu erklären, dann braucht es, glaube ich, auch nicht mehr mehr.
Das ist richtig. Das hätte ich damals sehr unterstützt, als ich noch in der Schule war und dringend Mathe lernen musste. Also das, da hätte mir ein Lehrer Schmidt wahrscheinlich sehr geholfen.
Ja.
Also ich weiß nicht, das hat jetzt mit digital nur begrenzt zu tun, aber meine Erfahrung jetzt dann halt auch mit Deutschunterricht und so weiter ist, also ich schreibe ja auch Bücher. Und saß da vor einer Weile während Corona in so einem Online-Symposium, wo es darum ging, tatsächlich eigentlich um leichte und einfache Sprache. Und dass ja die Leute, die dort waren, abgesehen davon, dass sie sich auf einem akademischen Niveau über leichte und einfache Sprache unterhalten haben, was ich an sich schon total kurios fand. Und die haben auch tatsächlich ihre Vorträge alle vorgelesen. Das war, glaube ich, eine einzige Person, die frei gesprochen hat. Das fand ich auch irritierend. Abgesehen davon waren die nach wie vor der Meinung, wir müssten ja heutzutage einfach Goethe und Schiller und so weiter einfach in leichte Sprache bringen, weil dann könnten sich halt auch die SchülerInnen damit irgendwie auseinandersetzen wollen. Und ich kenne Leute, die machen heutzutage oder halt auch vor 20 Jahren Shakespeare mit straffälligen Jugendlichen. Ja, das geht, weil die dann halt auch entsprechend aufbereitet haben und dann halt die Jugendlichen gesagt haben, oh ja, solche Eltern wie hier diesen Hamlet, da hatte ich ja auch, ne? Also ist halt nicht die Frage, was man mit denen macht, sondern vielleicht, wie es eine Relevanz für die Kinder dann halt auch hat.
Ja, und gerade, also Deutschunterricht, da setze ich mich aber auch regelmäßig in die Nesseln, wenn ich mit Deutschlehrkräften versuche, darüber zu sprechen, weil eben dieses hohe Gut der deutschen Sprache so unantastbar ist. Und das einzige Ergebnis, was wir aber mittlerweile haben, ist, dass die Kinder vor Büchern davonlaufen, weil sie im Unterricht mit Dingen konfrontiert werden, die sind so weit von ihnen weg. Also wir machen irgendwie den Sprung von, ich fahre mit meinem Stützrädle Fahrrad und gehe dann sofort in den Downhill ohne Helm, was Literatur angeht, was Lesen und Schreiben angeht. Und da müsste mittlerweile viel mehr Übergang stattfinden. Und ich meine, lieber lesen mir meine Fünftklässler gern ein schmales Buch oder vielleicht sogar ein Comic, aber sie lesen. Oder ein Manga, das ist ja noch so das, was, glaube ich, buchmäßig am nächsten dran ist an der Zielgruppe. Und wenn ich dann mal in Klasse 10 welche habe, die sich dann auch mit klassischer deutscher Literatur auseinandersetzen wollen, dürfen die auch die Originaltexte lesen. Mhm. Aber da fehlt so viel an Überbrückung dazwischen. Ich finde zum Beispiel alles, was Theater bespricht, was Dramen bespricht, in der Schule ein Desaster. Ich habe es ja jetzt live mitgekriegt über 10 Jahre, was dort gelehrt wird. Und ich finde halt, ein Drama muss man als allererstes mal auf einer Bühne sehen. Dann habe ich auch die Kinder dabei. Wir haben hier so schicke Freilichtspiele, die Wilhelm Tell aufführen. Das Feedback war, hey Mama, da waren Pferde auf der Bühne. Aber eben so dieses Mitreißende von einem Drama, von einer Bühneninszenierung, auch was eine Inszenierung überhaupt ausmachen kann mit einem Stoff, kam bis heute
Teil.
Quasi nicht dran. Anstattdessen liest man diese Texte, werden von Schülerinnen und Schülern vorgelesen, ohne Motivation, ohne Verständnis und ohne auch die Fähigkeit, sowas rüberzubringen. Und man wundert sich dann, warum es niemand interessiert. Finde ich eine Katastrophe. Also Deutschunterricht finde ich wirklich eine große Katastrophe. Mhm. Es gab zu Corona-Zeiten eine spannende Inszenierung von den Leiden des jungen Werther über digital eben, also eine Mischung aus dann WhatsApp-Kommunikation, Instagram-Posts, Videokonferenzausschnitten. Das war mega. Und ich glaube, mit sowas müsste man an das Thema rangehen, um den Weg überhaupt zu öffnen und dann im Anschluss wirklich an Sachen wie Originaltexte dran zu gehen.
Ja, wäre ich total dabei. Also ich verfolge jetzt eher halt englischsprachige Sachen. Also ich habe ja auch Anglistik studiert dann und Anglistik und Philosophie, der Vollständigkeit halber. Und dieses englischsprachige Theater, also ich schaue mir jetzt tatsächlich primär die Sachen an. Es ist so ein Unterschied, ob du halt wirklich Texte liest, die für Aufführungen geschrieben wurden, oder ob du halt wirklich dir was anschaust, wo ja noch ein weiteres Gewerk oder mehrere weitere Gewerke involviert sind, um halt wirklich diese Story rüberzubringen.
Ja.
Ja, und ob da jetzt steht, guckt, beleidigt oder sowas, und wenn du jetzt dann halt wirklich den Charakter auf der Bühne stehen hast oder den Schauspieler, der den Charakter halt spielt, auf der Bühne stehen hast und dann halt wirklich mit vollem Körpereinsatz da eben Sachen rüberbringt, ist halt einfach ein Unterschied. Aber wir kommen gerade ein bisschen weg von
voll undigital. Ah, die digitale Inszenierung von Werther, die war noch digital.
Ja. Was ich einen total super Ansatz finde, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ist dieses die Jugendlichen oder Kinder und Jugendlichen da abholen in ihrer Alltagswelt letztlich und dann halt heranführen an was auch immer ihnen dann halt oder was sie dann halt lernen sollten.
Ja. Also wir haben mittlerweile eine Herangehensweise an literarische Themen, dass wir erstmal eben auf Videokanälen schauen, was gibt's dort an kurzem Material. Es gibt ja diesen, wie heißt der Kanal, wo mit Playmobil-Figuren dann entweder literarische Werke nachgestellt werden in kurzer Fassung oder glaube auch geschichtliche Dinge. Also wir holen uns erstmal immer den Kurzinput in 2-3 Minuten, dann ackern wir uns so langsam vor, dann gibt's ja echt gute Kanäle auch, die Zusammenfassungen bieten, und erst dann gehen wir wirklich so an Dinge, die dann inhaltlich auch von den Kindern verlangt werden, ne? Personencharakterisierung, eine Dialoganalyse. Also ich finde es immer schwierig, wenn man Kinder in was reinwirft und sie keinen Anknüpfungspunkt haben, wenn man einfach weiß, dass Lernen nur dann funktioniert, wenn du es an irgendwas anknüpfen kannst aus deinem bisherigen Erfahrungsschatz. Und deswegen versuche ich jetzt immer frühzeitig rauszukriegen, wenn was Neues ansteht, und dann machen wir irgendwie so eine halbe Stunde, lass mal gucken, was das Netz hergibt darüber. In Kurzform, dann bin ich auch wieder auf dem aktuellen Stand und das Kind findet dann auch einen leichteren Zugang. Aber eben, also dieses Buch einfach hinwerfen, bringt einfach nichts. Es ist nur Quälerei. Also die paar Leute pro Jahrgang, die wirklich begeistert lesen, die werden immer weniger, und mir vergraulen die Kinder auch vom Lesen, wenn wir es wirklich nur auf das Level irgendwie runterbrechen.
Wobei ich gehört habe, dass mittlerweile Jugendliche wieder mit physischen Büchern, also wirklich mit Printbüchern, dass das cool ist, wieder Printbücher zu lesen. Das finde ich jetzt grundsätzlich eine schöne Sache.
Ich vermute, es sind alles Mangas. Es waren die Franzosen, die so ein Kulturbudget an die Kinder rausgegeben haben. Vor ein paar Jahren muss das gewesen sein, was auch gut abgerufen wurde. Aber ich glaube, 80% oder so wurden eben für Mangas ausgegeben. Was okay ist, ist auch ein Buch.
Graphic Novel ist halt auch wieder eine völlig eigene Kunstform letztlich. Ja. Ja? Also jetzt halt auch von der schreiberischen Seite ist es halt eine völlig andere Herausforderung, sowas zu konzipieren und durchzuziehen und durchzuschreiben halt. Aber jetzt vielleicht auch nochmal zurück zu unserem Kernthema oder zu dem, was du halt sonst auch da in der Schule so siehst. Du hattest in dem Gespräch, was die Menschen an anderer Stelle hören können, schon gesagt gehabt, dass im Lehrerzimmer letztendlich ganz andere Sachen so vor sich gehen. Nee, aber du musst auf jeden Fall deine Arbeitsblätter selber erstellen und dass da dann halt auch tatsächlich eher noch Berührungsängste sind oder halt auch diese die Lehrerfortbildung oder Referendariate überhaupt nicht darauf ausgerichtet sind, irgendwie mit den aktuellen Mitteln zu arbeiten. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, genau, das knüpft ja nahtlos an das Vorige, dass halt wirklich das selber machen immer noch im Vordergrund steht, unter Beweis stellen können, dass man irgendwas auch gut selber macht. Mag von mir aus für eine Lehrprobe tatsächlich auch noch so sein, dass man da dann irgendwie mal noch zeigen muss, dass man das Unterrichtsmaterial eventuell auch selber machen kann. Aber ansonsten bietet natürlich einfach das Internet so einen großen Fundus an Materialien, dass natürlich sich die Art, wie wir mit diesem Wissen umgehen und wie wir uns dieses Wissen erschließen, auch eine ganz andere wird. Und das ist eben in der Lehrkräfteausbildung, glaube ich, noch überhaupt nicht mit drin. Also wirklich auch zu recherchieren, in welchen Formaten gibt es denn schon Inhalte, auch die ganzen Pools zu nutzen. Also wir haben ja unzählige Suchmaschinen zu OER mittlerweile, oder auch digitale Möglichkeiten zu nutzen. Wir hatten gerade ein tolles Projekt hier am KIT, in einem Seminar, wo auch Lehrkräfte ausgebildet werden. Und da ging es dann wirklich konkret darum, die Unterrichtsmaterialien auch mit digitalen Hilfsmitteln zu gestalten. Das waren dann so kleine H5P-Module zu eben unseren Workshop-Themen, die die Lehrkräfte dort gestaltet haben. Die waren mega begeistert. Die haben auch gesagt, es ist riesig viel Aufwand, aber es macht richtig viel Spaß. Und die Kinder haben auch einen Riesenspaß dran. Aber eben, das ist eine völlige Randerscheinung. Also das ist ein Seminar, was eben ein Dozent deswegen macht, weil er sich persönlich dafür interessiert und es auch für wichtig befindet. Aber wer nicht in dem Seminar ist, kriegt von diesen Methoden nicht so richtig viel mit. Hm. Und ja, da hakt einfach die Kultusbürokratie einfach auch. Bürokratie hakt immer, wenn es um Digitales geht. Das wissen wir aus sämtlichen Digitalisierungsthemen. Und das ist im Bildungsbereich noch ein Ticken schlimmer, weil dort eben fast ausschließlich Leute sitzen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die, die ich kenne in diesem Bereich, da nicht mit über einen Kamm schere. Der überwiegende Anteil der Leute dort ist nicht digital affin. Ja. Also auch da sind wir noch in einem Bereich, ich gucke vielleicht Videos auf dem Tablet an, ich schreibe vielleicht meine Sachen auf dem digitalen Gerät von Hand. Ja, immer so mein großer Punkt, wo ich dann denke, so, warum brauche ich ein Tablet, wenn ich dann meine handschriftlichen Notizen da drin habe, außer dass ich sie vielleicht nachher nochmal sortieren kann, aber so riesig ist der Erkenntnisgewinn und die Ressourcenschonung schon gar nicht. Also das ist so mein Eindruck, was bisher irgendwie der Kernnutzen an unseren Schulen hier ist. Man hat ein Gerät dabei, da schreibt man mit Hand drauf und ja, drüber hinaus tun wir einfach nichts mehr mit den Inhalten. Ja, also wie gesagt, also dieses ganze Ausbildungssystem, viele zentrale Personalien sind einfach nicht digital affin. Das lässt dieses System nicht zu, weil es sehr starr ist, weil natürlich auch in das System reinzukommen sehr schwierig ist. Es ist ja von sich aus ein total geschlossenes System, diese Lehrkräftefortbildung. Und da wirklich mit neuen Impulsen durchzukommen, glaube ich, ist schwer.
Was würdest du daran gerne ändern?
Ja, ich würde es natürlich öffnen. Alles, was offen ist, wird grundsätzlich besser. Ich meine, das bringt natürlich auch mit sich, dass man weniger Kontrolle vielleicht über die Inhalte hat, über die Stringenz der Inhalte. Aber jetzt ehrlich gesagt, dass halt alle irgendwie ein Goethe-Gedicht gemacht haben, bringt mir an sich noch nichts, nur weil es alle gemacht haben. Also ich glaube, dass man da einfach mehr Freiheiten auch in das Schulsystem reingeben muss, weil die Schulen selbst, glaube ich, sehr gut wissen, was gut für ihre Schülerinnen und Schüler wäre. Also da müsste man mehr Verantwortung übertragen und eben, wie gesagt, den Lehrkräften mehr Freiheiten geben. Ich hatte ein schönes Gespräch bei einem unserer Abi-Treffen mit meiner früheren Englischlehrerin. Und sie hatte gemeint, weißt du, Ich bin froh, dass ich heute nicht mehr an der Schule bin. Früher war mein Lehrplan irgendwie so zwei A4-Seiten und wenn man den nicht beachtet hat, dann hat's auch irgendwie nichts gemacht. Heute hast du irgendwie ein riesiges Dokument dazu und jeder denkt, er muss damit durchkommen. Das allein ist ein riesiger Stress und führt offensichtlich, wenn wir uns die PISA-Ergebnisse angucken, ja, nicht wirklich zu einem guten Ergebnis. Das muss man einfach auch mal sehen. Klar, PISA-Ergebnisse sind auch strittig, wie aussagekräftig sie sind. Wir hatten in Baden-Württemberg jetzt gerade eine Initiative, wo es darum ging, das neunjährige Gymnasium wieder einzuführen. Wir sind da das letzte Bundesland, was irgendwann mal gewechselt ist und was jetzt aber definitiv auch wieder zu G9 zurückkehrt. Wann ist noch nicht so ganz klar. Wir hatten aber im Rahmen dieses Volksantrags ja sehr viel Zeit auf der Straße verbracht und Unterschriften gesammelt und natürlich auch viele, viele Gespräche geführt. Unter anderem auch mit Hochschuldozenten, mit Firmenleitungen, die alle gemeint haben, wir haben ein riesiges Problem, dass die Jugendlichen nicht mehr mit einer Qualifikation aus der Schule rauskommen, die sie fürs Berufsleben qualifiziert. Ausbildungsleiter haben gesagt, so, wir müssen mittlerweile einen Förderunterricht vor den Ausbildungsbeginn setzen, damit zumindest grundlegende Deutsch- und Mathekenntnisse wieder da sind. Also die Schule bringt einfach nicht mehr das Ergebnis, was wir brauchen und was vor allem auch die Leute zufriedenstellt, die in dem System sind. Also es ist ja auf beiden Seiten. Es ist ja nicht, dass die Schülerinnen und Schüler glücklich aus der Schule kommen und sich gut vorbereitet fühlen, sondern da hakt es ja auch. Man macht es halt, weil man es muss. Wer gut durchkommt, weiß, wie man gut auswendig lernt und wie man erwartungskonform Ergebnisse abliefert. Aber eine gute Bildung ist es halt nicht. Und allein das müsste ein Zeichen sein, dass etwas geändert werden muss an Schulen.
Mir fällt jetzt oder mir fallen dazu jetzt halt gerade Geschichten ein von Kindern in ganz anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt, die alle oder viele davon sich wirklich drum reißen, in eine Schule gehen zu können, weil sie es halt einfach sehen als die Möglichkeit, um irgendwie was besser zu machen, um die Welt zu verändern, um letztendlich auch die Situation für ihre Familien vor Ort und halt die Menschen vor Ort irgendwie zu ändern. Glaubst du, da fehlt uns was hier?
Wir haben das an etlichen Stellen auch. Also wie du sagst, wenn Kinder aus Familien kommen, die wirklich auch einen Mangel erleben und die gerne in einer anderen Umgebung leben möchten, dann ist die Motivation natürlich da. Ich habe gerade letzte Woche hatte eine Tochter ihre Mutter zum Elternabend begleitet, die der deutschen Sprache nur rudimentär mächtig war und sie hat ihr dann praktisch parallel während des Elternabends übersetzt. Da sind wir nachher ins Gespräch gekommen, und ich hatte so gefragt, so, hey, wie alt bist du? Und sie so, ah ja, 16. Und wir hatten dann so über ihre Geschichte gesprochen. Und sie hatte halt gesagt, hey, ich war erst auf der Realschule, ich habe es jetzt aufs technische Gymnasium geschafft und ich möchte nachher auf jeden Fall studieren, weil ich habe nichts, was ich von zu Hause mitkriege. Ich muss auf meinen eigenen Beinen stehen und deswegen will ich das auch hinkriegen. Und das war für die so selbstverständlich, dass sie das durchzieht und da auch Spaß dabei hatte. Also es war jetzt nicht, dass sie sich unter den Druck gestellt hat, sondern nee, ich sehe das einfach als meine Chance und deswegen werde ich den Weg so verfolgen. Und ich bin mir 100% sicher, die macht ihren Weg. Genauso wie ihr Cousin, von dem sie erzählt hat, der den gleichen Weg hinlegt. Und ja, ist es vielleicht, ja, der Druck ist natürlich schon für uns nicht mehr so groß gewesen. Also dieser klassische Satz, aus dir soll mal was werden, der wird ja oft auch zitiert und auseinandergenommen, wie der sich über die Jahre verändert hat. Und ich glaube, so als zu meiner Jugendzeit damals, Anfang 90er, da war das Ziel noch, man will von zu Hause raus. Also ich hätte keine Sekunde länger daheim wohnen wollen, als ich musste. Deswegen war klar, da muss irgendwie ein Plan her, wie man möglichst hier rauskommt. Und deswegen war es damals auch für die meisten noch natürlich, dass man einfach die Schule irgendwie macht, so wie man sie halt kann, und dann einen Beruf ergreift. Und ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr so. Also wir haben ja immer längere Zeiten, die Kinder auch zu Hause leben. Also das Alter, in dem ich ausziehe, steigt immer mehr. Und wir sind natürlich in Deutschland an ganz vielen Stellen sehr gut versorgt. Das heißt, Kinder brauchen auch gar nicht unbedingt arbeiten. Wenn man dann mit Gruppen in Kontakt kommt, wo das eben nicht so ist, dann zieht man einfach auch eine ganz andere Motivation, auch von den Eltern ganz oft. Ich hatte ja auch schon erzählt, dass ich ehrenamtlich hier im Asylarbeitskreis arbeite, bei uns im Ort. Und dort haben wir sehr viele Familien, die selber mit einer sehr geringen Bildung in Deutschland angekommen sind, die jetzt aber extrem drauf schauen, dass ihre Kinder hier einen guten Start kriegen. Und diese Kinder wissen dann auch, wofür sie es machen. Und das erleichtert es natürlich auch, in die Schule zu gehen und den Inhalten zu folgen. Noch leichter wäre es natürlich, wenn es tatsächlich ein guter und spannender Unterricht wäre. Aber die kriegen es hin, weil die genau wissen, was ihr Ziel ist. Und wenn ich dieses Ziel nicht habe, dann ist es umso schwerer, mich in das System einzufinden.
Bei diesem ganzen Chaos macht Schule, Workshops und so weiter, wo ich war, ich habe in einer größeren Anzahl von Schulen, eigentlich, also deutlich mehr als mir lieb war, häufig tatsächlich. In einer haben sie es wirklich schön gestaltet gehabt, so in A2, buntes Plakat, schön groß beschriftet: Eltern, die Kinder bitte nicht bis in die Klassenzimmer bringen. Also noch das Elterntaxi quasi überboten und halt wirklich die Schultaschen der Kinder bis in die Klassenzimmer getragen. Du siehst das jetzt tatsächlich mal aus der Nähe. Ich bin ja nur die komische Patentante, die Kinder abends wieder abgeben kann und sonst nur Bücher schenkt, ja. Also aber du siehst das ja jetzt da tatsächlich mehr aus der Nähe. Glaubst du, wir nehmen den Kindern da eigentlich Möglichkeiten weg?
Natürlich, ganz, ganz krass nehmen wir den Kindern Möglichkeiten weg. Das fängt ja schon an bei dem Argument, mein Kind braucht ein Smartphone, damit es nicht entführt werden kann. Wie oft höre ich dieses Argument in Elternabenden, gerade in der Grundschule, wo ich dann immer sage, so, jetzt denkt einmal nach, was wäre vermutlich das Erste, was ein Entführer tut? Natürlich schmeißt die Person das Handy weg. Auch die Smartwatch, die das Kind am Handgelenk trägt. Ihr könnt eure Kinder natürlich chippen, dann kriegt man es nicht so leicht raus. Aber sorry, Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre, auf den Schutz ihrer Daten und die Kinder brauchen auch einen Raum, in dem sie sich unbeobachtet entwickeln können. Und da sind wir an einem Punkt Mediendigitalkompetenz. Natürlich lesen die Eltern sehr viel mehr über Dinge, die Kindern passieren, weil sie natürlich selber sehr viel an ihren digitalen Geräten verbringen. Und das ist natürlich auch die Wahrnehmung verzerrt. Also wenn man die Statistiken anguckt, passiert realistisch immer weniger, was so klassische Entführungen früher waren. Die Eltern machen sich aber immer mehr Sorgen. Und das führt eben dazu, dass sie die Räume für die Kinder immer enger ziehen. Wir versuchen das hier regelmäßig. Ich bin eben hier auch im Elternbeirat aktiv, dass wir den Eltern mitgeben, vor allem von den Fünftklässlern, der Schulweg ist eine Gelegenheit, um sich weiterzuentwickeln. Gebt den Kindern die Möglichkeit dazu. Sie lernen, sich selbstständig zu bewegen. Sie lernen, Probleme zu lösen, die sie vielleicht vorher nicht kannten. Sie haben die Möglichkeit, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Das alles habe ich nicht, wenn ich mit der Elternkarre vor die Tür gefahren werde. Bei manchen kommt es an. Witzigerweise funktioniert es immer dann gut, wenn es eine größere Gruppe ist, die das Gleiche tut. Also das Elterntier ist ein Herdentier. Und wenn andere Dinge tun, schließt man sich da an, auch wenn man es vielleicht selber nicht so gut findet. Hier, unsere Dorfkinder hier, die mussten immer 2 Stationen mit dem Bus in die Grundschule fahren. Und da sind wirklich alle mit dem Bus gefahren. Da war lange gar kein Thema. Ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht, nee, man hat es einfach so gemacht. Mein Sohn hat mir jetzt erzählt, so, ey, da gibt es jetzt echt Eltern, die fahren mit den Kindern die 2 Stationen und fahren dann wieder zurück. Also die lassen die Kinder nicht mal diese 2 Stationen Bus allein fahren. Und da bin ich an einem Punkt, wo ich denke, so, ja, die Retourkutsche kommt später. Also erfahrungsgemäß ist es ja immer so, wenn man Kinder zu eng fasst in der Erziehung, kommt sehr oft dann später der Ausbruch umso härter. Das heißt, ich bin mal gespannt, wie das dann hier abläuft, und wie die Reaktionen dann sind. Weil natürlich sucht man sich irgendwann die Freiräume und versucht auch aus dieser engen Umklammerung dann irgendwann rauszukommen.
Also hoffentlich jetzt auch
Ja.
für alle Beteiligten, also vor allem für die Kids.
Ja.
Ja. Also ich sehe da halt auch eher so dieses, naja, wenn die Kinder nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen, also zu Hause vielleicht keinen Bubikopf kriegen oder keinen Hamster, ne, und dann auch für sich selber nicht. Wie sollen sie denn dann lernen, vielleicht auch noch für andere Verantwortung zu tragen? Sprich, wir haben das Problem hinterher im Berufsleben irgendwann auch, ne? Also
total.
Ja.
Und was auch so ganz eklatant ist, ist, dass natürlich Eltern die Gefahren des digitalen Raums völlig unterschätzen im Gegensatz dazu. Also auf der einen Seite ist jeder weiße Lieferwagen verdächtig, jetzt mindestens 10 Kinder zu entführen. Man lässt die Kinder aber auf TikTok gehen oder auf irgendwelche Videospiele mit Kontaktmöglichkeiten. Und denen ist überhaupt nicht klar, mit was ihre Kinder da in Kontakt kommen. Also das größte Risiko aus unserer Sicht sind wirklich momentan entweder Übergriffe durch Gleichaltrige, also Cybermobbing dann eher, oder eben das Cybergrooming. Ich habe keine Grundschulklasse, in der nicht mindestens ein Kind drin ist, was sagt so, oh, da hat mich schon mal jemand angesprochen. Und deswegen machen wir auch parallel natürlich immer die Elternabende zu den Schulworkshops, weil wir extrem viel Verantwortung den Kindern überlassen, sich an dem Punkt zu schützen. Und da ist es einfach auch noch zu früh für die Kinder, sich vor sowas zu schützen. Es war ein Mädchen in einem Workshop, die meinte so, oh, Frau Klaas, ist es schlimm, wenn man mit 6 schon Videos auf TikTok veröffentlicht hat von sich, habe ich da was falsch gemacht? Ich so, du hast gar nichts falsch gemacht. Wenn, dann haben deine Eltern was falsch gemacht, dass sie dir dieses Gerät mit diesem Zugang zu der Zeit schon gegeben haben und dir nicht erklärt haben, dass man sowas einfach in dem Alter noch nicht macht. Also wie gesagt, diese Verantwortung, die wir den Kindern aufladen durch ein unbegleitetes Smartphone zum Beispiel, die ist so groß, das können Grundschüler einfach noch nicht überschauen. Wenn es gut läuft, haben sie ältere Geschwister, das kriegen wir auch oft als Feedback mit, so hey, da hat mich jemand angeschrieben, ich habe es dann meinem großen Bruder gezeigt und der hat sich dann darum gekümmert. Die Kinder, die das aber nicht haben, und das sind gerade auch die, die relativ leicht oder eher Opfer werden in so einer Situation, die eben kein soziales Umfeld haben, die laufen da völlig blind rein in die Geschichten, weil sie eben von den Erwachsenen nicht darauf vorbereitet wurden.
Das macht mich gerade nicht glücklich.
Wie mache ich dich jetzt wieder glücklich?
Nein, aber du sagtest, ihr bietet ja halt auch diese Elternabende an. Und ich in meiner Wahrnehmung, die jetzt deutlich, also meine Samplegruppen sind da jetzt deutlich kleiner als was du da siehst, waren Eltern tatsächlich ganz häufig diejenigen, die mindestens so unbedarft waren wie manches Lehrpersonal. Könnt ihr das auch irgendwie abfedern?
Ich meine, jede Person, die unsere Veranstaltung mitbekommt, kann sich natürlich nicht vor gewissen Lerneffekten schützen. Also zumindest mal gesehen zu haben, was im Netz alles da ist. Wir haben es am Anfang immer sehr, weil ich bin kein Fan von Panikmache. Und deswegen habe ich es immer versucht, noch ja präventiv und mild zu formulieren, habe aber gemerkt, wenn ich da nicht jetzt mal irgendwelche krassen Bilder auch reinbringe, kapieren die das nicht. Und seither gibt's halt als allererstes mal, jetzt versucht ihr mal bitte, was in eurer Google-Suche rauskommt, wenn ihr eintippt, um was geht es bei. Und dann ergänzt ja Google automatisch schon die Sachen, die jetzt gerade trenden und auch noch zu deinem Profil irgendwie passen. Und da kommen halt klar zeitlich immer unterschiedliche Dinge raus und ich habe den Eindruck, Google steuert auch nach oder weiß dann auch, wenn ich in der Schule bin, vermutlich einfach. Ich hatte aber auch schon Suchergebnisse, da ist man dann halt auf ab 18 Filmen gelandet, da ging es um Pornos und wenn halt ein Drittklässler sucht, um was geht es bei Harry Potter, dann ist der halt nur einen Klick davon entfernt, auf solche Seiten zu kommen. Dann habe ich noch eine Galerie, was man auf TikTok so alles finden kann. Eben nicht nur lustige Lip-Sync-Videos, sondern von Hashtag Teen Mom, Teen Dad. Das sind so die Augenöffner dann, vor allem für die etwas Älteren oder die Eltern, die ältere Kinder haben, dass dort eben Dinge auch verbreitet werden, die vielleicht nicht mit ihren Erziehungszielen konform gehen. aber die selber das auch noch überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was passiert. Also es kann danach keiner sagen, er wüsste von nichts mehr. Auch da zeigen wir einfach zu viel mittlerweile und geben den Eltern auch alle die Punkte mit, wo sie jetzt völlig ohne Anmeldung auch mal reingucken können. Also gerade ein TikTok kann ich ja aufmachen, ohne dass ich einen Account habe. Und für mich ist es immer, also ich muss es ja immer mal wieder angucken. Das ist ja wahrscheinlich mein größtes Berufsrisiko, klassische Social-Media-Kanäle aufmachen zu müssen und mich diesen Inhalten und vor allem den Kommentaren auszusetzen. Ich weiß schon gar nicht mehr oft, wohin mit meiner Verzweiflung, wenn ich das alles sehe. Und die Eltern, deswegen sagen wir auch immer, guckt euch bitte alles vorher an, was ihr euren Kindern überlasst und bewertet dann, ob das gut ist. Und wenn ihr es nicht gut findet, dann sagt auch mal nein. Das ist ein weiterer Punkt, wo wir auch gerade tatsächlich ein bisschen dazu geforscht haben im Rahmen von einem EU-Projekt. Warum fällt es den Eltern heute anscheinend so schwer zu digitalem Nein zu sagen? Warum hat jeder Drittklässler eine Flatrate auf dem neuesten iPhone und sämtliche Apps installiert, die er nur haben möchte? Und wir sind auf den Punkt gekommen, es ist so eine Mischung. Also die Erziehung bewegt sich zum einen natürlich in eine Richtung, wo immer mehr Eltern sagen, ich bin nicht Autoritätsperson, sondern ich bin Freund. Also man will eher so auf einer gleichen Ebene bleiben. Dann spielt mit rein, Eltern möchten nicht in Konflikte gehen. Also auch das kostet zum einen Zeit und Energie natürlich auch. Gerade beim Thema Digitales wissen alle Eltern, wovon ich rede. Wenn es darum geht, jetzt noch mal 5 Minuten, nein. Jetzt aber doch irgendwie Fortnite spielen wollen, nein. Das ist anstrengend natürlich. Und dritter Punkt, tatsächlich haben auch viele Eltern die Zeit nicht. Also es gibt tatsächlich Gruppen, die können sich nicht die Zeit nur 100% Begleitung nehmen. Vor allem Alleinerziehende sehen wir an der Stelle natürlich ganz massiv in einem Problem, wenn sie auch noch arbeiten müssen, ist einfach niemand da, der das Kind begleitet. Und dann ist das digitale Gerät natürlich oft ein Ersatz an sozialer Bindung. Schlechtes Gewissen natürlich auch. Ich kann nicht den ganzen Tag für mein Kind da sein, dann soll es wenigstens dieses Gerät und die Unterhaltung daraus zur Verfügung haben. Führt aber natürlich zu problematischen Konstellationen, weil natürlich genau die Kinder dann unbegleitet im Netz unterwegs sind. Also es sind so diese drei Bereiche eigentlich, eben nicht die Freundschaft verlieren zum Kind, nicht die Energie reinstecken wollen in das Nein sagen und tatsächlich vielleicht keine Zeit haben, um die Begleitung zu machen.
Ja, ich sehe die Problembereiche, ja. Was sind da eure guten Tipps? Also jetzt vielleicht auch für Menschen, die es gerade hören und sich vielleicht gerade selber wiederfinden.
Man muss tatsächlich für sich seine Grenzen als Eltern ausloten. Also was sind für mich wichtige Dinge, die ich auf gar keinen Fall über Bord werfen möchte, Werte, auch Routinen am Tag. Und dann muss ich lernen, diese Grenzen für mich einfach auch zu setzen. Das heißt, ich muss Nein sagen lernen zum Kind. Es gibt von Jesper Juhl ein winziges, kleines, süßes Buch, das heißt Nein aus Liebe. Das bringe ich immer zum Elternabend mit, weil das kann man praktisch schon durchblättern am Abend und kriegt schon die wichtigsten Sachen mit. Das kann ich nur empfehlen, weil es einfach auch nochmal zeigt, dass Nein bedeutet, dass man sein Kind liebt, dass man wirklich auch diesen Konflikt, dieses Grenzen setzen in Kauf nimmt, um sein Kind vor irgendwas zu bewahren. Und diese Perspektive den Eltern mitzugeben. Ich versuche es immer, ich bin natürlich weit weg von der pädagogischen Ausbildung, aber oft kommt es als Mutter-Leidensgenossin dann ähnlich vertrauenswürdig rüber. Das Nein ist halt wirklich ein Signal, ich kümmere mich um dich. Die Eltern, die immer Ja sagen, das sind die, die sich nicht kümmern, die auch ihrem Kind die ihr Kind auch nicht schützen vor Dingen, die für das Kind vielleicht nicht optimal sind. Also Eltern, die Nein sagen, schützen ihre Kinder und sind auch gut für ihre Kinder. Und Nein sagen im digitalen Bereich, heißt halt wirklich auch mit Regeln arbeiten. Es muss klare Regeln geben. Ich kann nicht einem sechsjährigen Kind ein unbegrenztes Smartphone in die Hand geben, weil es einfach auch keine natürlichen Grenzen gibt für die Nutzung. Da kommt natürlich auch die Gestaltung der digitalen Inhalte mit rein. Die sind ja alle darauf ausgelegt, dass wir möglichst lange und möglichst viel Zeit an den Geräten verbringen. Da können wir Erwachsenen uns schon nicht dagegen wehren. Wie sollen das die Kinder dann können? Deswegen braucht digitale Mediennutzung eine Begleitung und auch eine klare Festsetzung von Regeln, wie es im Alltag genutzt wird. Und dann sitzt natürlich ein Erstklässler bitte noch keine 12 Stunden vor dem Gerät, weil nicht weil es 12 Stunden sind, sondern weil dann keine Zeit mehr für die wichtigen Sachen ist. Wir kriegen ja oft die Frage, ja, Frau Klaas, was ist denn eine gute Dauer? Wie lange so ein Kind am Tag an einem Handy sitzen soll? So, kann ich nicht sagen, müssen Sie selber entscheiden. Schauen Sie aber mal, ob Ihr Kind seine normalen Aufgaben gut erfüllt und dann noch ein ausgewogenes Freizeitleben hat, wo es sich mit anderen Kindern trifft, wo es noch Freizeitaktivitäten nachgeht und wo es sich vor allem auch wohlfühlt damit. Dann ist es definitiv nicht zu lang am Smartphone. Das kann beim einen Kind eine halbe Stunde sein, beim anderen sind es vielleicht 3. Das müssen Sie sich anschauen, weil Sie werden ja ohnehin Ihr Kind begleiten, wenn es digitale Dinge nutzt, oder? Ja, also das ist so das Einzige, was man auch wirklich guten Gewissens mitgeben können. Man hat früher natürlich, gab es diese Listen so, 2-jährige Kinder gar kein Smartphone, irgendwie 6-jährige 20 Minuten pro Tag. Das hat natürlich nur dazu geführt, dass alle Eltern ein schlechtes Gewissen hatten, weil natürlich die meisten ihre Kinder länger an den Geräten haben sitzen lassen. Also das bringt ja auch nichts. Wenn ich danach nur irgendwie schlechtes Gewissen mit nach Hause gebe, helfe ich ja niemand. Wo ich helfen kann, ist, Signale deuten zu können, wann eine Nutzung zu viel wird für ein Kind, wo eine Nutzung auch problematisch wird. Und dann eben auch Hilfsmöglichkeiten an die Hand gebe, wie komme ich denn da wieder raus? Weil das ist auch sowas, was wir in vielen verschiedenen Bereichen erleben. Wir haben zwar ein echt gutes Hilfsnetzwerk, vor allem in Deutschland, die Leute nehmen die aber nicht in Anspruch. Das heißt, wir haben ganz viele Familienberatungsstellen, wir haben Suchtberatungsstellen, die auch auf digitale Themen vorbereitet sind. Aber die Familien dazu zu kriegen, dass sie dorthin gehen, das ist immer noch die größte Schwierigkeit, die größte Herausforderung für uns. Und deswegen geben wir auch immer wieder mit die Normalität des Angebots. Wir versuchen auch immer die Schulsozialarbeit in den Veranstaltungen mit drin zu haben, die da wirklich eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle sind, um eben niederschwellig erreicht zu werden, wenn irgendwo ein Problem auftritt.
Das heißt auch zum einen letztendlich eine Handreichung dazu, zu sagen, okay, dass dieses Verhalten ist jetzt vielleicht tatsächlich schon problematisch. Wir sollten jetzt halt auch ein Angebot annehmen, also da diesen Schritt gehen zu können und sich nicht denken, oh mein Gott, ich bin die schlimmste Mutter der Welt, alle werden mich verurteilen, etc. Ja. Und dann wirklich zu sagen, nee, ist nicht so.
Das ist aber auch natürlich ein gesellschaftliches Thema, wo wir einfach auch noch nicht an dem Punkt sind zu sagen, wenn wir merken, da gibt's ein Thema, mit dem wir alleine nicht klarkommen, dann suchen wir uns Hilfe. Da sind wir halt auch noch an ganz vielen Stellen sehr weit entfernt. Es gibt viele Entwicklungen, da muss man Social Media wieder so ein bisschen mit in Schutz nehmen, weil natürlich auf Social Media auch viele Leute Anschluss finden an Menschen mit ähnlichen Beschwerden, Problemen und dadurch oftmals einen Schritt auch schaffen in das Aufsuchen von einem externen Hilfsangebot. Also wir sind beim Thema Essstörungen da ganz eng in Kontakt auch mit anderen Beratungsstellen. Und gerade da ist es so ein Für und Wider, schadet es mehr, als es hilft. Wir haben definitiv beide Aspekte. Also gerade bei Social Media weiß man mittlerweile, dass es Essstörungen verstärken kann. Man weiß aber auch, dass es viele Menschen gibt, die dort Unterstützung und Hilfe finden. Deswegen muss man es immer sehr gezielt nutzen und vor allem auch begleitet, im besten Fall durch eine therapeutische Kraft, um davon zu profitieren. Aber genau deswegen sagen wir natürlich auch in jedem Elternabend, je früher ihr euch Hilfe sucht, desto leichter kann man eben diese Themen auch beseitigen. Manche kriegt man sogar, gerade im digitalen Bereich, also gerade das Thema Medienerziehung, schaffen die Familien ganz oft noch selber, ohne dass sie wirklich eine therapeutische Unterstützung brauchen, sondern einfach nochmal sich wieder fokussieren auf: Was sind meine Werte? Was sind unsere Regeln? Wie handeln wir die aus, so dass auch alle gleichberechtigt dran beteiligt sind? Eigentlich mit der wichtigste Tipp auch, die Kinder in dieses Regelwerk mit einzubeziehen, dass sie auch selber zum Ausdruck bringen können: Ich möchte jetzt aber eine halbe Stunde mehr haben, weil unsere alte Regel, die ist schon 3 Jahre alt und es hat sich jetzt einfach was verändert. Und wie gesagt, die Kinder da einfach auf Augenhöhe auch mit einzubeziehen, hilft schon viel. Klar, kommen wir irgendwann vielleicht an einen Punkt, an Situationen, wo es tatsächlich eine externe Hilfe benötigt. Aber auch da, je früher man die in Anspruch nimmt, desto leichter ist natürlich, an dem Thema zu arbeiten. Ja. Wir haben jetzt ein spannendes Projekt vor uns. Da stricken wir gerade ganz wild dran. Da geht es um ein Citizen Science Projekt, also Projekte mit Bürgerbeteiligung zum Thema Mediennutzung in Familien. Weil wir eben auch gesehen haben, da ist ganz viel Know-how in den Familien da. Also ganz viele haben Strategien entwickelt, wie die Mediennutzung gut funktioniert. Die teilen das aber nicht. Und dieses Projekt zielt jetzt darauf ab, zum einen Familien an einen Tisch zu kriegen, also so eine Art Moderationstool zu bauen, wo sich Familien über das digitale Nutzungsverhalten austauschen können und eben auch das Thema Regeln dann ansprechen. Und dann noch eine Komponente, wo wir so einen Pool an Ideen zusammenstellen, wie sich Familien eben mit dem Thema gut auseinandersetzen können, wie auch gute Tipps, praktische Tipps einfach sein können. Ich hatte mal einen Vater in einer Veranstaltung, der hat gemeint: Wissen Sie, bei uns ist es so, die Kinder dürfen 2 Apps auf meinem Handy installieren. Wenn sie Neues wollen, müssen sie 1 von den anderen 2 löschen. Ich so, das ist so einfach. Ich glaube, also genau diesen Erfahrungsschatz, den wollen wir einfach bergen mit diesem Projekt und das dann natürlich auch wieder in irgendeiner Form digital zur Verfügung stellen. Aber wirklich, wie gesagt, vor Ort mit den Familien arbeiten, vor Ort auch an Stellen arbeiten, wo Familien sind, die vielleicht mit dem Thema Schwierigkeiten haben. Da stecken wir gerade mittendrin und sind super gespannt, was da rauskommt.
Ich jetzt auch.
Dauert noch ein Jahr, leider. Auch da ist der Zeithorizont ein bisschen ein längerer.
Ja, aber es ist ja jetzt, es ist ja kein Jahr einfach nur Wartezeit, sondern es ist ja jetzt endlich ein Jahr Arbeitszeit, wo ihr jetzt dann spannende Erfahrungen zusammentragt. Also von daher super interessant. Also wir unterhalten uns in einem Jahr nochmal.
Gerne.
Ich habe hier gerade noch so 2, 3 Notizen gerade zwischendrin gemacht gehabt. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, vielleicht halt auch eher so aus einem liberaleren Kontext und so weiter, die sagen ganz häufig, letztendlich anschließend an das, was du vorhin auch schon sagtest, ne, die Kinder kommen mittlerweile aus der Schule raus und sind nicht auf den Beruf, nicht auf den aufs Leben vorbereitet und so weiter. Wir brauchen eigentlich was anderes. Da sagen häufig dann halt auch, wir bräuchten eigentlich ein Schulfach Leben. Somit, wie funktioniert überhaupt unser Finanzsystem? Ja, wie funktioniert unser politisches System? Ne, was ist denn unsere Aufgabe, also unser Job als BürgerInnen in so einer Demokratie zu leben? Einfach mal so grundlegende Sachen plus alles, was man dann halt tatsächlich so im Alltag auch noch so braucht, was man vielleicht einfach nicht nebenbei mitkriegt, weil es die Eltern ohnehin so machen oder wie auch immer. Du hast gerade schon genickt und gegrinst.
Wir hatten die schöne Gelegenheit, an einer Schule hier in Karlsruhe, die das Fach Leben bereits hat, an einer Workshop-Reihe teilzunehmen und wir eben damals mit dem Thema Fake News dabei waren, im gleichen Rahmen aber tatsächlich auch Versicherungen, Banken, Mietervereine da waren, die eben genauso diese Alltagskompetenzen vermittelt haben. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich der Meinung bin, dass vieles von den Themen im Elternhaus stattfinden sollte. Also gerade das Thema Finanzen, Versicherungen. Da haben wir ohnehin ja gleich wieder das Problem, wer berät mich da und in welche Richtung wird der Unterricht gestaltet, weil es meistens keine Lehrkräfte sind, die das machen, weil, sind wir mal ehrlich, Bei uns sind die hier alle verbeamtet und privatversichert. Die wissen relativ wenig über die Lebenssituation von Normalsterblichen. Also das heißt, ich denke, dass du da relativ oft externe Partner mit dabei hättest. Und das finde ich dann immer wieder fragwürdig, wer da mit reinkommt. Weil da drängen ganz viele rein. Wir haben ja zwar das Werbeverbot an Schulen, aber wir sind praktisch ständig irgendwelchen Attacken ausgesetzt von außen, wo dann eben wieder jemand über das Thema Krankenversicherung mit rankommen möchte. Wir hatten es gerade an der Schule als Beispiel. Da hieß es, die Zehner kriegen jetzt eine, was hätte die Schulung sein sollen? Bewerbungsgespräch, Bewerbungsknigge, genau. Als wir dann nachgefragt haben, wer macht denn das? Da kommt einer von der Krankenkasse. Und der wird dann eine Liste auslegen, wo sich die Kinder eintragen können. Ich so, mein Alarmknopf natürlich gleich wieder gedrückt. Ich so, da wird sich niemand in irgendwelche Listen eintragen. Das kann ich euch schon jetzt sagen. Und wir haben in der Elternschaft durchaus Leute, die so eine Veranstaltung machen würden und auch können, weil sie eben auch im Personalbereich zum Beispiel unterwegs sind. Also da muss man sehr vorsichtig sein bei diesem Thema. Ach, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Wenn es diesen Auswuchs annimmt, dass zu viel von außen in die Schulen mit reinkommt, denke ich, die bessere Variante wäre, man lernt es zu Hause, weil die Eltern müssen sich auch um solche Sachen kümmern, wie hey, kommt ja immer der klassische hier Überweisungsformular ausfüllen. Das können dir alle Eltern erklären und die meisten Eltern werden auch schon mal einen Mietvertrag unterschrieben haben und sich da irgendwelche Gedanken gemacht haben. Also ich würde es tatsächlich weniger in der Schule sehen als mehr im Elternhaus. Und da würde ich wirklich die Zeit in der Schule dann für Themen nehmen, wo es dann wirklich mehr so, also was man ja gerade in Baden-Württemberg hat ja wieder einen ordentlichen Dämpfer bekommen bei PISA und deswegen werden jetzt ganz dringend die Mathe-Lehrpläne bis zum Ende des Schuljahres noch neu gemacht und da sollen mehr praktische Bezüge reinkommen. Das fände ich zum Beispiel viel wichtiger. Hier das klassische Beispiel, was man immer weiß, dass Zinseszinsrechnung in keinem Kopf funktioniert, das gehört halt für mich in Matheunterricht mit rein. Und dann mache ich aber halt eine Matheaufgabe, die auch relativ nah an diesem Thema mit dran ist. Und dann habe ich da sehr viele Themen mit abgedeckt. Genauso wie in Gemeinschaftskunde, Politik ja auch schon sehr viel mit drin ist. Bei uns gibt es mittlerweile noch ein Fach Wirtschaft, wo auch viel Raum ist für diese Themen. Also ich glaube fast, dass wir nicht noch mehr brauchen. Also jetzt zumindest in unserem Bereich hier.
Ich würde das vorschlagen, mal die Kinder ein halbes Jahr lang Rentenlücken ausrechnen zu lassen. Das sollte dann bei allen angekommen sein. Nämlich auch bei
mega wichtiges Thema, genau.
Klassisches Ding, ne? Altersarmut betrifft jetzt nicht nur Frauen, aber tatsächlich primär. Ja. Und dann sollten es halt auch alle Mädels in der Klasse oder sich weiblich definierenden Personen in der Klasse auch über die Zeit gerafft haben, das hat einen tatsächlichen Praxisbezug, dieses Beispiel.
Aber sind wir mal ehrlich, die Ergebnisse könnten vielleicht Leute nicht hören wollen.
Das ist richtig, aber besser, sie hören es früh als mit Mitte 40.
Ja, wobei man da aber
oder mit über 60, wenn sie dann halt dort sitzen in der Situation.
Wenn es zu spät ist, genau. Ja. Aber deswegen die Freiheiten, die Schule braucht. Ich finde auch, über solche Dinge müsste man an der Schule freier sprechen können. Weil aktuell hängt es davon ab, ist es im Lehrplan drin oder nicht, ob ich es behandle oder nicht. Dann gibt es manche Lehrkräfte, die haben das als Thema, die sprechen es vielleicht auch außerhalb dessen an, aber das ist die Minderheit auf jeden Fall. Aber das, wie du sagst, das ist ein mega wichtiges Thema. Aber eben die Erkenntnis ist halt auch erschreckend, die dann da draus rauskommt. Dann wird's vielleicht auch mit dem Thema zielgerichtete Bildung nochmal ein bisschen mehr Motivation geben oder halt auch gar nicht. Das ist so die Befürchtung, die ich habe, wenn dann so zwei Themen zusammenkommen, eben Thema Rentenperspektive plus vielleicht noch die Umweltthematik, dass da irgendwann dann jemand sagt so, was soll ich mich jetzt noch auf in 30 Jahren vorbereiten? Ich nehme mal jetzt noch irgendwie die 10, 15 Jahre mit, die ich habe. Kann ich völlig nachvollziehen. Mhm. Also erwarte ich noch mehr in den kommenden Jahren, dass sich die Haltung entwickeln wird. Könnte ich voll und ganz nachvollziehen.
Mhm. Ist da natürlich die Gefahr dran, ne? Aber wir Menschen sind ja jetzt grundsätzlich nicht so gestrickt, dass wir einfach aufgeben, sagen wir es so. Also zumindest en gros nicht. Weil die Erkenntnis hatten wir jetzt auch so durch die Philosophie über die Jahrhunderte und Jahrtausende, ne? Oder wie es eine Freundin gesagt hat, so schön, wenn Sartre recht hat, ist es eh egal. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir uns einfach direkt in die Kiste legen. Ja, das könnten wir ja sonst auch machen. Tun wir jetzt ja nicht. Und deswegen machst du auch nach wie vor Bildungsprogramme. Deswegen mache ich in meinem Bereich eben was ich tue. Und vielleicht kann man da ja auch einfach dieses, so ein Willen zum Leben vielleicht auch stärker lehren oder halt rüberbringen. Lehren kann man den ja nicht, aber halt vermitteln.
Ist, glaube ich, umso wichtiger. Also wir haben das natürlich als Themen im schulischen Umfeld auch, dass solche wirklich fundamental und auch existenzialistischen Themen aufgegriffen werden. Da tut sich Schule aber auch oft schwer damit, drüber zu reden. Also akademische Ausbildung fehlt an der Stelle nicht, aber die Bereitschaft, sich auch auf solche Themen einzulassen, die ist nicht so verbreitet, weil es ein schwieriges Thema ist. Also ich versuche es mit meinem Kind auch regelmäßig zu besprechen, wie so der Wasserstand bei ihm ist. Von irgendwie egal bis hin zu, oh mein Gott, Katastrophe. Und versuche ihm natürlich, ja, auch durch mein Leben das natürlich auch vorzuleben, dass es nie einen Punkt geben sollte, wo man sagt, ich kapituliere jetzt völlig. Aber ich möchte da tatsächlich nicht noch mal irgendwie 10 Jahre nach vorne gucken, wie die Umstände dann sind und ob es dann nicht doch mehr davon gibt. Und dann wird es halt irgendwann auch anstrengend, das noch zu motivieren, dass die Leute aktiv bleiben. Weil das ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum wir an Schulen, wir haben ja relativ hohe Abbrechendenquoten in Deutschland. Das müsste man sich viel genauer angucken, wo da die Gründe liegen und wie man diese Kinder eben auch motiviert kriegt, im Schulsystem zu bleiben. Und vieles hängt natürlich auch mit der Lebensperspektive zusammen. Ich bin jemand, ich denke, hatten wir es ja auch schon davon, ich gehe davon aus, es kommt irgendwann jemand mit einer coolen Erfindung um die Ecke und löst viele unserer Probleme. Sei es ein Replikator, der in Zukunft keine Kühe mehr auf die Wiese stellen muss oder was auch immer. Also da bin ich doch sehr weit Technikoptimist auch und sehe uns in der Lage, solche Dinge mit technischen Möglichkeiten zu lösen. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo wollte ich hin?
Genau, bei Lebensperspektiven.
Die Kinder, die Schulabbrecherquote ist ja so hoch und mit denen tun wir gerade gar nichts. Genauso die Lehrkräfteabbrecherquote ist enorm. Das war das Erste, was ich gefragt habe, als es hieß, ja, Lehrkräftemangel, gesagt, wie viel kommen denn aus der Uni raus? Abbrecherquote bis zu 30%. Ich so, ja, und warum gehen die? Das wissen wir nicht. Hat noch nie jemand gefragt. Also, wenn sich jemand schon entscheidet, diesen Weg zu gehen, und ich merke, das passt irgendwie nicht, dann soll ich mal nachfragen, warum das nicht passt.
Das stimmt allerdings, ja. Ach ja, du hattest vorhin auch angesprochen, ne? Social Media ist ja, also sind wir ja alle nicht von gefeit oder die wenigsten. Und du hattest auch angesprochen, dass sie oder die in Anführungsstrichen klassischen Social Media Kanäle ja so gebaut sind, dass sie letztendlich unser Suchtsystem triggern. Also Facebook, Instagram, TikTok, YouTube letztendlich auch, Spotify arbeitet mit denselben Algorithmen etc. pp. Oder demselben Set oder derselben Sorte an Algorithmen. Wir sind uns jetzt im Fediverse begegnet, was ja einige Sachen durchaus anders macht und halt auch extra Sachen anders gestaltet sind, dass man eben nicht sieht, dieser Post wurde schon von 38 deiner Freunde geliked oder 750.000 Leute haben geboostet oder was auch immer. Sieht man dort halt alles nicht auf den ersten Blick, sondern erst, wenn man halt einen Post dann in der Detailansicht öffnet. Und was ich gehört habe, das macht auch, oder auch in meiner eigenen Erfahrung, es macht was mit der Diskussionskultur auf diesen Social-Media-Kanälen. Diese Diskussionskultur ist dort anders. Wie würdest du das beurteilen oder wie würdest du sagen, wäre das für den Einsatz halt auch mit Jugendlichen, wäre das nicht eigentlich was, wo man sagen sollte, hey, guckt euch das doch mal an, kommt doch da mal hin?
Ich habe es natürlich schon ausprobiert. Also ich habe meinem Kind natürlich schon mal die Option hingelegt. Er hat sich dann auch einen Account gemacht, war dann irgendwie mal 2 Tage dort unterwegs, hat dann aber befunden, so, weiß nicht, brauche ich nicht. Also man muss sich, glaube ich, ganz genau angucken, was die Jugendlichen aus den Social-Media-Kanälen aktuell rausholen. Ist weniger Diskussion als Unterhaltung. Das ist der Fernsehkanalersatz. Das, was wir früher eben vor der Glotze verbracht haben, ist jetzt halt TikTok, ist YouTube. Da geht's primär erstmal gar nicht um Diskussion. Also ich frage auch immer so nach. Neulich hat man in einem Workshop mal die Frage auch mitgenommen, wer hat denn schon mal auf einen Beitrag reagiert? Klasse 5. Also irgendwas kommentiert. Keiner. Also die schreiben da gar nicht drunter. Dieses Kommentieren-Thema ist, glaube ich, wirklich ein Erwachsenenthema eher. Viele Jugendliche gehen auch immer mehr dahin, die Konten wieder privat zu schalten. Also jetzt, ich beobachte es dann gerade so im Freundeskreis eben von meinem Sohn, wie das Agieren auf Social Media ist. Da gibt es zwar ein, zwei, die halt ihre Gaming-Kanäle haben und damit offen dann auch zu finden sind. Aber der Rest hat eigentlich alles geschlossene Kanäle. Das heißt, dieses Thema Kommentare durch irgendwelche Leute, die jetzt irgendwas Blödes wollen, findet da gar nicht so statt. Das kommt dann wirklich eher, wenn es in die Richtung geht, also wenn es entweder Ältere sind, also so meine Generation, die dann vielleicht auch noch auf Facebook unterwegs ist, die dann halt wirklich unter einen Spiegelartikel, der sie mega aufregt, dann auch was unten drunter schreibt oder unter einen Kommentar, der sie aufgeregt hat. Ich habe den Eindruck, das machen die Jugendlichen gar nicht mehr so. Und wenn es dann wirklich, ich glaube, man kriegt sie eher, wenn es um spezielle Interessen geht. Das Ding ist nur, diese speziellen Interessen, also wo es sich sehr ausgebildet hat, ist definitiv die Gaming-Kultur. Da haben wir natürlich Foren, die den inhaltlichen Austausch ermöglichen, wo viel inhaltlicher Austausch auch wirklich darum geht, wie zocke ich, was mache ich in meinem Spiel. Wo sich aber natürlich auch so Randbereiche entwickeln, wo man dann mit anderen Themen in Kontakt kommt. Nicht immer nur mit guten, muss man dazu sagen. Aber dass wirklich eine Diskussionskultur stattfindet, sehe ich wirklich eher für uns Ältere als Thema. Mhm. Und damit auch das Fediverse als Medium. Ich bin ja jetzt doch auch schon ein paar Jährchen dort unterwegs, aber ich treffe überwiegend Menschen meines Alters dort. Ab und an noch irgendwie so studentisches Alter, aber Jugendliche hat man wirklich nur bei unserem Microsoft-Thema damals eben mit drin, wo es um den Datenschutz an Schulen ging. Das waren dann eben die Betroffenen, die sich da auch mit angeschlossen haben, aber die sind mittlerweile auch nicht mehr aktiv.
Spannende Perspektive. Dankeschön. Das kann ich auch gleich mal wieder dran weiterdenken. hast du gerade noch einen Themenbereich, der auf jeden Fall hier auch noch platziert werden würde?
Also ich kann hier nicht raus, ohne über Datenschutz zu sprechen.
Ich hatte gehofft, dass du das sagst.
Ja, weil es einfach immer noch so ein mega eklatantes Thema im Bereich digitale Bildung ist. Man muss darüber einfach sprechen. Es liegt also auf dem Tisch an Fakten. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die wirklich gut den Rahmen dessen definiert, was man im digitalen Bereich tun darf. Es sind auch klar definiert die Grenzen für den Einsatz im schulischen Bereich, für die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Und trotzdem haben wir wirklich an so vielen Stellen Verstöße gegen genau diese Datenschutzgrundverordnung. Und der Grund ist oft Unwissenheit. Deswegen, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, was könnte man tun oder was würdest du tun, wenn du könntest? Und ich würde einfach eine mega coole Bildungsplattform jetzt hinstellen. Super datenschutzkonform, super open source und super erweiterbar für die, die es erweitern wollen. Und die würde ich an alle Schulen verteilen, damit keiner mehr irgendwie Google Classroom benutzen muss oder blödes Microsoft 365. Und dass einfach alle mal Ruhe davor haben vor diesem Thema. An der Schweizer Schule war das so schön, da war keiner da, wo irgendwie das Tablet nicht funktioniert hat oder wo irgendwie was anderes nicht getan hat. Die haben einfach damit gearbeitet. Und das war auch eine Lösung, eine selber gestrickte aus der Schweiz, Kanton Bern, glaube ich, hat es gemacht. Keine Raketenwissenschaft, aber es tut halt einfach. Und in Deutschland ackert jede Schule immer noch auf ihrem eigenen Misthaufen rum. Und wenn es dumm läuft, bleibt man auf dem Misthaufen. Wenn es gut läuft, hat schon jemand gemerkt, der stinkt und geht woanders hin. Aber auch da haben wir einfach noch keine flächendeckende Lösung. Die Lehrkräfte sind definitiv nicht die, die sich mit solchen Themen unbedingt beschäftigen sollten. Gerade wenn es um größere technische Systeme geht, brauchst du IT-Fachkräfte, die dieses Thema für dich an Schulen lösen. Und da fehlt es momentan noch dran, weil auch da die Kultusministerien ganz oft noch in der Suppe schwimmen aus eben pädagogischen Fachkräften, aber wenig IT-Know-how haben. Und deswegen haben wir da noch so mega viel Nachholbedarf. Und mein Gefühl ist so, deckt mir das eine Loch am Eimer ab, gehen 10 neue auf. Und wir sind in Baden-Württemberg ja ursprünglich gestartet während der Pandemie mit dem Vorhaben, dass Microsoft 365 flächendeckend ausgerollt werden sollte, was wir dann durch einen sehr großen öffentlichen Protest vieler Organisationen verhindern konnten. Das heißt, wir haben sie jetzt auf einem Weg, wo sie sich wirklich Open-Source-Lösungen suchen, zum Großteil sie sich einkaufen, aber nicht mal dieses Einkaufen klappt. Also wir stehen jetzt vor einer Migration, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen. Moodle wurde früher vom Wissenschaftsministerium für die Schulen angeboten und betrieben. Dann war abrechnungsthematisch das irgendwie nicht so ganz okay und sollte geändert werden. Das heißt, die Moodles müssen jetzt zu einem kommerziellen Anbieter umgezogen werden. Und dieser Umzug, der hakt seit Monaten. Also da gibt es Foren dazu, wo sich Lehrkräfte wirklich verzweifelt dazu austauschen und wo mir jetzt praktisch das Herz blutet, weil die Richtung, in die wir gehen, ist eine gute, aber die Umsetzung ist jetzt so katastrophal, dass natürlich nachher wieder die Leute dastehen werden, ah ja, mit Microsoft wäre das halt nicht passiert. Aber dass es nicht an Microsoft liegt, sondern an dem Projekt selber und an der Umsetzung dieses Projekts, das ist halt den pädagogischen Fachkräften einfach nicht zu vermitteln und müssen die auch nicht. Das sind Anwender, die sollen ein Ding benutzen, was funktioniert und die dürfen nicht drunter leiden unter so einem Umzug. Und da sind noch echt viele Lücken. Und wie gesagt, der Datenschutz, der ist halt an Schulen hinten und vorne noch nicht angekommen. Wir ackern uns einen Wolf, da auch wirklich Leute immer wieder zu bestärken. Und da möchte ich das Forum hier jetzt auch gern nochmal nutzen, um Werbung dafür zu machen, dass sich Eltern wirklich auch wehren, wenn die Daten ihrer Kinder nicht ordentlich verarbeitet werden, wenn es da Verstöße gibt. Deswegen haben wir diese Vorgabe, dass Kinder und vor allem Menschen auch in Systemen, wo sie abhängig sind, dieses Recht ganz besonders haben. Aber natürlich fällt es wirklich schwer, das dann auch einzufordern, weil man natürlich immer Angst hat, ah, mein Kind könnte vielleicht Nachteile daraus haben. Also wir haben über die letzten Jahre so viele Gespräche geführt mit Eltern, die wussten, das ist nicht okay, was die machen, die sich dann aber doch auch nicht getraut haben, das auf den öffentlich möglichen Wegen anzuzeigen, aus Furcht, das Kind könnte dadurch einen Nachteil haben. Das heißt, Datenschutz muss einfach von der Verwaltung so vorbereitet werden, dass sich gar niemand mehr in dem System Gedanken darüber machen muss. Dass wirklich alles organisatorisch so abgebildet ist, dass die Lehrkräfte, die Schulleitungen das einfach nur benutzen können. Da müssen wir hinkommen.
Ich erinnere mich gerade nicht mehr, was genau der Sachverhalt war, aber ich hatte gerade jetzt vor 2, 3 Wochen so eine Diskussion auf Mastodon halt, also im Fediverse, wo auch irgendjemand sich beschwert hat, warum ist das hier in der Schule mit dem Datenschutz, warum ist das hier alles so kompliziert, das kann doch nicht sein, warum müssen wir Eltern hier gefragt werden, wenn die Lehrerin da ein Foto machen will, etc., soll sie auch einfach machen, so, nee, 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 nee. Wieso muss sie das denn halt auf irgendeinen extra verschlüsselten Datenträger legen? Nee, der ist nicht extra verschlüsselt. Das ist die Standardeinstellung von einem Arbeitslaptop nach. Das ist einfach die State of the Art, wie man halt heutzutage Arbeitslaptops. Er ist nicht deswegen verschlüsselt worden. Also, da ist halt auch einfach das Verständnis nicht da. Also dieses, warum muss das denn jetzt extra alles verschlüsselt werden? Warum muss das dann extra alles über dies, das oder so, sonst was laufen? So, nee, das ist nicht extra.
Genau, aber eben da fehlt natürlich die grundlegende digitale Bildung. Jetzt schließen wir zum Schluss vielleicht auch noch den Bereich zur Erwachsenenbildung, weil da sind wir genauso wenig fertig und haben noch genauso viele Baustellen. Auch da sind wir ja sehr aktiv und versuchen auch immer wieder eben an andere Organisationen in der Erwachsenenbildung ranzutreten und diese grundlegenden Themen einfach weiterzugeben. Wir haben jetzt gerade ein Moodle aufgesetzt zum Thema Datenschutz in Bildungsorganisationen. Kostet übrigens auch alles überhaupt nichts. GDPRism.eu. Da kann man alle Inhalte abrufen und kann sich schulen lassen über das Thema Datenschutz. Praktische Tipps, praktische Tools auch, wie man es umsetzen kann. Also wir möchten jedem, der den Weg bereit ist, dahin zu gehen, ihn auch ermöglichen. Weil viele sind sich bewusst dessen, dass sie diese Anforderungen erfüllen müssen. Viele wissen aber noch nicht wie. Und ich glaube, dass wir von den Leuten noch viel mehr an die Hand nehmen müssen, und sie auf diesem Weg einfach begleiten. Ich hatte einmal eine Veranstaltung begleitet hier vom lokalen Sportverein vor ein paar Jahren. Da war das auch mit den, wann darf ich von wem Bilder machen, auf Veranstaltungen noch nicht so klar. Dann habe ich einfach im Büro vom Landesdatenschutzbeauftragten angerufen, hier in Stuttgart, und wurde unglaublich gut beraten, habe auch noch Vorlagen zugeschickt bekommen. Also da sind ja Institutionen da, die für nichts anderes auch zuständig sind. Aber diesen Weg zu gehen, da sich auch wirklich hinzuwenden, das machen halt auch viele immer noch nicht. Also ich denke, da muss einfach auch noch mehr Transparenz da sein und es müssten auch noch mehr Ansprechpersonen vor Ort sein. Also irgendwie so ein Datenschutzbeauftragten pro Kommune, den man dann eben auch noch mal mit dazu nehmen kann, wenn man Fragen hat und der da vielleicht dann auch assistiert und mit unterstützt, sowas wäre total toll. Landesebene ist einfach immer viel zu weit weg.
Das wäre tatsächlich, glaube ich, eine gute Idee, ja. Also sehe ich halt auch so in dem in der Gemeinde da, wo meine Familie halt da wohnt. Die machen da halt oder kungeln halt so vor sich hin, ne? So die Feuerwehr ist gibt halt ihre Infos über eine Facebook-Seite raus. Die Verwaltung hat dann jetzt wohl Abstand davon genommen, nur auf Facebook die Infos rauszugeben. Die haben jetzt diese Dorf-App-Dingsbums, wo ich mir dann auch denke, so, oh, ist ein Anfang, wäre anders schöner gewesen. Ja, da wäre tatsächlich vielleicht so ein lokaler Datenschutzbeauftragter, lokale Datenschutzbeauftragte, die dann halt wirklich für diese Kommunen zuständig sind und da halt auch einfach da sind und mit den Leuten reden und einfach sagen, guck mal, so schwer ist das alles gar nicht. Und nur weil da in der Broschüre steht, dass das jetzt DSGVO-konform ist, das ist schnell mal was, ja. Gucken wir doch mal, was passt denn hier tatsächlich.
Ja.
Ja. Das wäre total toll. Ach ja. Hast du noch Themen? Ich finde das super spannend mit dir.
Nee, den Datenschutz habe ich jetzt platziert. Das war wichtig. Vielleicht da noch so ein bisschen, weil wir ja wirklich so von der Lokalebene hier in Baden-Württemberg gekommen sind und uns am Anfang das auch gar nicht klar war, dass das so ein großes Thema werden würde. Also das hat sich eben auch übers Fediverse zusammengefunden, diese Gruppe aus Chaos Computer Club. Digital Courage war von Anfang mit dabei und dann kamen eben so die nicht so digitalen Dinge wie GEW, Philologenverband, der Landeselternbeirat, also praktisch alle, die aus diesem Bildungsbereich irgendwie einen halben Fuß auch noch mit drin hatten, mit dazu. Und das ist dann echt groß geworden. Und das hat mir nochmal so einen positiven Push gegeben, dass du doch auch Inhalte aus der Bürgerschaft treiben kannst. Was, glaube ich, jetzt kommt der Politikwissenschaftler nochmal so zum Ende hin raus, demokratietechnisch ein wahnsinnig wichtiges Learning für mich auch war, mich nicht als gesteuert von oben zu sehen, sondern einfach auch zu sehen, wo habe ich denn Möglichkeiten, selber einzugreifen. Ich glaube, hätten wir die Erfahrung nicht gehabt, wäre jetzt auch diese G9-Initiative nicht so erfolgreich geworden. Das hatte sich dann auch zum Teil überschnitten, also die Die Akteure waren dann zum Teil auch die gleichen. Und es hat einfach gezeigt, wenn du ein Netzwerk spinnst auf der untersten Ebene und das Netzwerk will irgendwas, dann muss von oben schon viel Druck kommen, dass man das nicht doch irgendwie so transparent und öffentlich machen kann, dass es auch viele andere Leute noch sehen. Also das war so ein wichtiger Punkt, der aber gar nicht geplant war. Also niemand hatte den Plan, hier irgendwie ein mittlerweile europäisches Bündnis irgendwie anzustoßen. Aber dazu ist es mittlerweile geworden. Das heißt, wir haben nach Österreich, Epicenter Works kam sehr früh dann auch noch auf das Bündnis zu, weil in Österreich vieles ja auch noch im Argen lag, was Datenschutz an Schulen anging. Wir haben Kontakte nach Spanien mittlerweile, in die Niederlande, nach Dänemark, nach Belgien, nach Frankreich. Wir haben also gemerkt, das Thema brennt in allen Ländern und versuchen es da jetzt tatsächlich auch noch irgendwie auf die Agenda zu bringen. Es ist wahnsinnig schwierig, aber auch da hat einfach das Internet auch wieder Möglichkeiten geschaffen, wie man sich sehr viel leichter vernetzen kann, wie man den Kontakt einfach auch besser halten kann und besser informiert bleibt. Und das vielleicht, dann haben wir so einen positiven Ausgang auf jeden Fall nochmal dieses Themas, dass das Internet halt irrsinnig viele Chancen auch bietet, wirklich demokratische Strukturen zu fördern, wirklich auch den Austausch zu fördern und Interessen zusammenzubringen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Und dass wir nicht nur gesteuert sind durch große Konzerne, die dann in ihren Interessen uns natürlich irgendwo hinstellen wollen. Also deswegen bleibe ich auch nach vielen Jahrzehnten im Internetbusiness immer noch optimistisch, dass das Internet einfach eine gute Sache ist und sie uns trotzdem auch irgendwo Positives hinbringen kann. Und vor allem im Bereich Bildung natürlich die Möglichkeit eröffnet, auf unglaubliche Ressourcen zuzugreifen.
Du strahlst gerade dabei.
Immer Optimist.
Ich glaube, das ist auch nicht, also schadet gar nicht, wenn wir auch im Technikbereich OptimistInnen haben.
Definitiv.
Inga, ganz, ganz herzlichen Dank. Wo finden denn Menschen dich und die Initiativen, bei denen du jetzt beteiligt bist im Netz?
Im Prinzip findet man alles beim Medienkompetenzteam. Also medienkompetenz.team, das ist unsere Website, von der aus haben wir praktisch alles verlinkt, was in die anderen Initiativen reingeht. Da sind auch alle Materialien nochmal verlinkt. Alle EU-Projekte stellen wir dort auch vor und die Ergebnisse. Also das Medienkompetenzteam ist die Basis, wo man alles findet.
Super, alles klar. Und das findet ihr in den Shownotes und auch den Link, dass ihr die Inga im Fediverse findet. Und auch noch mal gerade ganz kurz rückgefragt, das ist auch offen für Leute in anderen Bundesländern?
Ja.
Gut.
Wir bemühen uns, das Angebot so großflächig wie möglich zu halten. Zurzeit sind wir relativ gut ausgebucht mit den Karlsruhe Veranstaltungen. Wir versuchen es aber möglich zu machen. Was uns helfen würde, wäre, wenn es Engagierte gibt oder Organisationen in anderen Bundesländern, die sagen, okay, da sind Materialien da, wir geben wirklich gerne alles weiter, was wir an Konzepten auch haben. Wer das an einem anderen Ort auch noch ausbreiten möchte, ist herzlich eingeladen. Also das sind wir jederzeit offen dafür. Wir haben noch niemand gefunden, der sagt so, ich möchte jetzt auch solche Schulungen machen. Bitte kommt auf uns zu, wenn ihr denkt, möchten wir, haben wir irgendwie vielleicht Kapazitäten dafür. Ihr kriegt alles von uns, was dafür notwendig ist.
Das heißt, der Aufruf an alle anderen Bundesländer, sich da vielleicht auch zusammenzutun, bildet Banden. Und
Genau.
es gibt da schon was, ihr müsst nicht bei Null anfangen.
Genau.
Perfekt. Inga, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war super spannend.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne wieder. Genau, und das andere Gespräch mit der Inga, das gibt es dann in der Staffel, die rauskommt zum Launch des Buchs Women in Tech. Kriegt ihr auch alles mit. Link findet ihr auch in den Shownotes. Genau. Dankeschön.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Das war's dann jetzt auch schon fast für heute, denn leider ist in der Zwischenzeit was passiert. Das Medienkompetenzteam in Karlsruhe ist aktuell in finanziellen Schwierigkeiten und kann voraussichtlich ab 2025 die Schulworkshops nicht weiterführen. Inga hat mir dazu eine Info für euch aufgenommen und die gebe ich euch natürlich sehr gerne jetzt weiter.
Unsere Schulworkshops, in denen wir vor allem Kinder zwischen 8 und 12 Jahren die wichtigsten Grundlagen im Umgang mit der digitalen Welt vermitteln. Zu Beginn konnten wir diese Workshops noch ehrenamtlich neben unseren Hauptjobs durchführen. Mittlerweile ist die Nachfrage aber so groß, dass wir mehrmals pro Woche meistens vor allem eben morgens an Schulen im Einsatz sind. Das lässt sich nebenbei einfach nicht mehr stemmen, weswegen wir in den vergangenen 2 Jahren mit der Unterstützung einer Stiftung eine Halbtagsstelle aufgebaut haben, um eben diese Workshops durchzuführen. Die Finanzierung der Stelle läuft leider dieses Jahr aus. Wir haben deswegen schon im vergangenen Jahr uns um eine Folgeförderung bemüht, waren damit aber bisher leider nicht erfolgreich. Nach aktuellem Stand werden wir deswegen unsere Schulworkshops Anfang 2025 einstellen müssen. Wir hatten gehofft, in Karlsruhe, das sich ja selber als IT-Hauptstadt Europas bezeichnet, Unterstützung durch Firmen oder Spenden zu finden und haben wirklich an jeder Tür schon mindestens 3-mal geklopft, wie gesagt, aber bisher leider erfolglos. Wenn also jemand Kontakte nach Karlsruhe hat oder vielleicht auch ein Herz für die Karlsruher Kinder hat und uns bei unserem Vorhaben weiter unterstützen kann, kontaktiert uns bitte gerne. Ihr findet auch auf der Webseite medienkompetenz.team unter dem Button Unterstützen weitere Informationen, welche Fördermöglichkeiten es gibt. Es wäre uns wirklich eine Herzensangelegenheit, dieses Angebot weiter durchführen zu können.
Ja, also wenn euch dazu irgendetwas einfällt, sehr, sehr gerne einfach direkt melden. Die Kontaktdaten von Inga findet ihr in den Shownotes beziehungsweise ihren Kontakt im Fediverse. Schreibt sie einfach direkt an. Ich glaube, dem Medienkompetenzteam sollte doch wirklich dringend geholfen werden. Und wer sollte das denn besser schaffen als eine großartige Community hier von Podcast-Hörenden. Und wir freuen uns natürlich auch wieder sehr über euer Feedback, am besten als Kommentar zur Folge auf deinerpodcast.net oder einfach auch direkt im Fediverse. Da erreicht ihr sowohl Inga als auch mich und es wäre uns eine riesige Freude von euch zu hören, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr vielleicht auch an Erfahrungen gemacht habt und was ihr vielleicht auch noch an Ideen habt, wie wir denn tatsächlich mal zu einer sinnvollen digitalen Bildung auch im deutschsprachigen Raum kommen. Von mir auch wieder der Hinweis, ich habe erst lange genug angestellt in Agenturen, dann als Freiberuflerin für Agenturen und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet und weiß, warum ich Werbung wirklich nicht mag. Von daher ist dies hier ein HörerInnen-finanzierter Podcast und ich freue mich sehr darüber, dass Menschen mich und mein Projekt hier supporten. Wenn ihr das auch machen möchtet, schaut gerne auf deinerpodcast.net/support vorbei. Spoiler, ich freue mich ganz besonders über Überweisungen und Daueraufträge. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im The Diner Data and Coffee. Macht's gut, eure Claudia. Ciao.